Die Ligatur ist wieder da. Wir wollen sprechen über die Serie A, die Ligue, La Liga und die Premier League. Und das tun wir mit David Frochy de Pont-le-Voix, mit Alex Troika, mit Christian Bernhard. Mein Name ist Max Jakob Ost. Und später kommt noch Uli Hebel dazu. Was für eine Legendenrunde schon wieder. Los geht's.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
La palla respinta, il capitano della
gara! Il portoghese continua a rezza, il portoghese Cristiano, che golazo! Gol!
E Kylian!
Der Blick auf andere Ligen.
Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ich hier eine so tolle Runde habe, wenn auch mit gemischter Laune, wegen des Champions League-Verlaufs. Ich habe das Gefühl, Alex, das erste Wort übergeben zu müssen. Bist du nicht zufrieden?
Ich hätte gerne auf das erste Wort verzichtet, denn ich glaube, wenn der FC Barcelona weitergekommen wäre, hättest du mir wahrscheinlich nicht das erste Wort gegeben. Also ja, ich bin eher.
Was ist denn das hier für eine fiese Unterstellung?
Ich bin eher nicht zufrieden, das ist völlig korrekt.
Ja. Hallo, du weißt doch, dass wir haben. Warst du im Vorgespräch da, dass ich mit dir hatte? Habe ich mich nicht klar positioniert? Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn PSG nicht weitergekommen wäre. Ich brauche diese Konstrukte nicht so weit im Wettbewerb.
Und ja, also aus spanischer Sicht, zwei sind raus, einer weiter. Also es lief ein bisschen suboptimal. Es hätte besser laufen können. Ne? Wir wollen ja die spanische Fahne hochhalten. Und da muss ich sagen, Atletico enttäuschend, Barca hat eine Riesenchance vergeben, enttäuschend. Real Madrid hat vielleicht sogar überperformt, weil ich glaube, so viele hatten sie nicht auf dem Zettel, dass sie City den amtierenden Champions-League-Sieger rauswerfen. Aber zwei von drei raus ist unterm Strich halt doch suboptimal, würde ich sagen.
Kleine Anekdote hierzu. Also Punkt 1, natürlich habe ich von City gegen Real nichts sehen können, weil ich war gestern im Stadion. Und dann lief aber in der Mixzone, lief es dann auf dem großen Bildschirm. Und dann wurde kurz eingeblendet, 14-0 Ecken. Dann habe ich kurz nachgeguckt, 30 zu irgendwie 6 Schüsse oder so. Ich so, okay, alles klar, es läuft genau erwartbar. Und dann lief das Elfmeterschießen. Und dann entspannten sich alle, weil wir uns einig waren, na gut, also dann kommt jetzt keiner der Spiele raus, die schauen jetzt auch alle das Elfmeterschießen und dann erst wird wieder für uns gearbeitet und mitten während des dritten Schüttens kommt Joshua Kimmich raus. Und das war wirklich interessant zu sehen, welche Kolleginnen und Kollegen dann nach vorne gehastet sind und welche gesagt haben, nee, ich gucke das jetzt hier erst fertig. Ich habe es fertig geguckt. Sehr gut. Aber das fand ich schon lustig, dass er es nicht mal angeguckt hat. David, willst du über Champions League sprechen?
Nö, ich habe mir im Vorfeld überlegt, welche Teams bringe ich heute mit, und dachte mir irgendwie, mein Gott, also PSG ist ja sowieso das, was man generell mitbekommt, braucht man hier vielleicht gar nicht in der Ligatur groß besprechen. Spannender aus französischer Sicht ist ja sowieso eigentlich dann heute Europa League, Conference League, da stehen Marseille und Lille beide so auf der Kippe. Lille hattet ihr aber letztes Mal schon, Marseille hatte ich auch schon mal mitgebracht. Ich habe jetzt zwei andere Vereine in der Tasche.
Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und Christian, aber eine Frage muss ich an dich auch noch stellen. Ey, Inter Mailand beißt sich so hart in den Arsch, wie sich noch nie jemand in den Hintern gebissen hat.
Wollte gerade sagen, ich konnte jetzt ja nichts aus italienischer Sicht aktiv beisteuern zu den Viertelfinal-Rückspielen. Aber ja, genau der Eindruck. Was hätte sein können für Inter? Ich bleib dabei, für Inter wäre, ich würde sagen, alles möglich gewesen diese Saison, und so wie sie gegen Atletico raus sind und jetzt, wie es dann auch weiterlief, bitter. Aber ja, das ist die Champions League.
Und jetzt wird es halt doch das deutsch-deutsche Finale, das wir alle erwartet haben. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich lag falsch. Ich habe gesagt, schminkt euch den 5. Champions League Platz ab. Ich gebe es zu, ich lag falsch, aber ey, das kann man doch nicht kommen sehen. Also diese Verzwergung von Arsenal. Ich bin gespannt, ob da später Uli noch was dazu sagen wird. Das war schon interessant. Aber wir starten jetzt rein in die Ligatur. Und David, nachdem du jetzt schon angekündigt hast, nicht über das Offensichtliche sprechen zu wollen, was ich ja sehr schön finde, das ist ja das, was für mich zumindest dieses Format so schön macht, beginn doch gerne mal mit deinem ersten Thema. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe mir tatsächlich mal angeschaut, wen wir denn so hatten in den letzten Monaten an Teams. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich hier vor ziemlich genau einem Jahr, im Frühling 23, glaube ich, zum letzten Mal über Reims gesprochen haben. Weil da Will Still seit ein paar Monaten Trainer war, da war dieser Tweet über ihn erschienen, dass der Verein für ihn Strafe zahlen muss, weil er keinen Trainerschein hat und dass er angeblich Fußball via Football Manager gelernt hat. Der Football Manager Typ, genau.
Großer Fan.
Man kann da auch gerne die Aufnahme mal reinhören. Da habe ich ziemlich ausführlich auch über Mannschaft, über Historie und so geredet. Habe auch fest klargestellt schon mal, dass das beides nicht ganz so richtig ist. Und habe geschildert, dass er eine Siegesserie hingelegt hat mit Reims damals. Die Saison ist geendet auf Platz 11. Und ich finde, es wird Zeit für ein Update, weil sie sind aktuell auf Platz 8. Sie sind 3 Punkte von Platz 6 entfernt, der für Europa reicht. Eventuell, je nachdem, wer da so das Pokalspiel gewinnt, und 4 Punkte von Platz 5 entfernt, der sicher für Europa reicht. Das ist insgesamt so ein bisschen ähnlich wie in der Bundesliga. Dieser Kampf um Europa mit so einer ähnlichen Mixtur aus Clubs, die da so Licht und Schatten zeigen. Lens ist da mit drin, Nizza kommt von oben runtergetrudelt, Marseille drängt so ein bisschen noch hinten nach. Über Rennes hattet ihr letztes Mal gesprochen. Das Spannende aktuell ist, wir haben in der Ligue 1 derzeit nur einen halben Spieltag. Ein Teil der Clubs hat nur 28 Spiele, weil die Liga gesagt hat, wir haben Leute bei Europa mit dabei, da schonen wir euch doch mal, damit ihr schön euch auf Europa vorbereiten könnt.
Ich habe alles morgen für den Koeffizienten, die Liga, die kann Deutschland noch abfangen.
Ich habe heute Morgen gelesen, sollte jetzt das Spiel PSG Dortmund auf den 30. gelegt werden, nicht auf den 1. Mai, wird dasselbe Problem nochmal kommen. Da ist im Vorfeld ein Spiel gegen Le Havre am 27. Das wollen sie auch nochmal umlegen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das im Saisonendsport alles unterbekommen wollen. Aber gut.
Sie haben es auf den 1. Mai gelegt, die UEFA, deswegen.
Ah ja?
Das wird umgangen werden. Genau, das ist jetzt gut. In der Nacht passiert.
Ah, okay, gut. Na gut, wunderbar. Sehr schön. Dann, also Reims. Reims war kurzfristig schon mal auf Platz 7. Die haben so ein bisschen Verletzungssorgen. Wichtigster Stürmer ist verletzt, haben jetzt auch am Wochenende kleinen Dämpfer bekommen, haben gegen Straßburg verloren, aber sind noch im Rennen. Und das hatte ich auch letztes Mal eben schon gesagt, dass sie ja in den 50ern waren sie einer der größten Clubs Europas, aber seitdem eben nicht mehr. Das wäre also tatsächlich ziemlicher Wahnsinn. Und Spoiler Alert, also Will Still ist immer noch da. Mhm. Der ist immer noch Trainer. Still Trainer in Reims. Ja, genau. Es gab einen kleinen Umbruch im Vergleich zum vergangenen Jahr, vor allem in der Offensive. Also von denen, wie gesagt, man kann sich das nochmal anhören, von denen, die ich damals beschrieben habe, sind noch ein paar da. Der Innenverteidiger, Akbadou, hatte ich damals auch kurz erwähnt. Der hat eine ziemliche Entwicklung gemacht, richtig schöner, konstanter Spieler. Der hatte ja nicht so gut angefangen, seine Karriere bei Reims, hatte direkt 3 rote Karten und 5 gelbe Karten kassiert. Hat aber jetzt diese Saison nur eine einzige gelbe Karte, also man sieht eine Entwicklung. Ein bisschen tragischer hätte im Nationalteam der Elfenbeinküste sein können, das den Titel gewonnen hat, aber er wurde nicht mitgenommen. Mhm. Aber gut. Wer gegangen ist, und das ist relativ entscheidend für die Story, ist Matusiwa. Der ist zu den Rivalen nach Rennes gegangen im Winter. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein im defensiven Mittelfeld von Rennes. Quatsch, von Reims. Der hat auch dafür gesorgt, dass sie jetzt im Januar, Februar so ein bisschen schlechte Zeit hatten. Und das hat 2 Dinge gezeigt an Will Still. Zum einen, er ist ambitioniert. Und das hat er sehr, sehr deutlich gemacht, dass er das überhaupt nicht in Ordnung findet, dass Reims Stammspieler verkauft. Dass er da mehr möchte, dass er da mehr erwartet, vielleicht auch zu viel erwartet von einem kleinen Verein. Und B, dass er Antworten finden kann, weil das hat er nämlich. Er hat erst versucht, konnte man sehen, Matusiwa zu ersetzen mit Kone, mit Stomboli. Das hat aber alles nicht funktioniert. Und jetzt ist er von seinem System abgegangen, von seinem bis daher 4-3-3 und spielt jetzt häufiger mit 2 Sechsern statt mit einem, mit so einem 4-4-1-1. Darunter auch mit so einem jungen Atongana. Den kann man mal im Blick behalten. Sehr junger, vielseitiger Spieler. Der war in der Vorsaison noch zweite Mannschaft, ist schon seit der U17 in Reims und war U17 Europameister, 22, in einem Team mit Mathis Tell und Zaire Emery. Auch nicht so das allerschlechteste Team, wo er dabei war. Und mit all diesen Umstellungen hat Reims es jetzt geschafft, so ein bisschen wieder die Kurve zu kriegen. Haben ein 2-2 gegen PSG erreicht, haben gegen Lyon unentschieden gespielt. Warum das gar nicht so schlecht ist, erzähle ich später noch. Haben gegen Nizza gepunktet. Also das ist durchaus beeindruckend. Es gibt auch mittlerweile diverse kleine Videos, wo sich Will Still zu Taktiken äußert. Unter anderem eins, wo er in 20 Minuten sein allererstes Spiel für Reims analysiert, sein 0-0 gegen PSG. Witzigerweise gesponsert von, ausgerechnet, dem Football-Manager. Genau. Also du siehst eine Handschrift bei ihm. Er lässt aggressiv spielen. Er rückt seine zentralen Mittelfeldspieler meist ziemlich weit hoch. Die laufen auch oft ins Abseits. Scheint ein guter Kommunikator zu sein. Bisschen auch ein Choleriker. Ist schon zweimal auf die Tribüne geschickt worden. Nimmt auch kein Blatt von Mund, hat jetzt bei der Niederlage in Straßburg gegen Straßburg gesagt, das sei kollektiver Selbstmord gewesen, weil sie hatten ja 1-0 geführt. Und es gab jüngst eine Athletic-Serie über 6 innovative europäische Jungmanager. Da war auch Thiago Motta dabei und da war eben auch Still dabei. Da haben sie das alles noch ein bisschen erzählt, was ich auch schon ausgeführt habe über seinen Hintergrund und so. Da kam aber auch raus, dass er sehr, sehr deutlich sagt, er würde ja gerne nach Hause kommen. Nach Hause. Mhm. Und nach Hause meint in dem Fall nicht Belgien, er ist ja in Belgien geboren, aber eben von englischen Eltern. Also er meint England. Er hätte gesagt, er hätte da gar kein Problem damit, auch mal bei einem Championship-Team zu arbeiten. Und er sei ja eigentlich auch froh, wenn er nicht alle 6 Monate das Team neu denken müsste.
Okay.
Insofern, der Vertrag läuft, glaube ich, noch bis 25 offiziell, aber er hat anscheinend eine Ausstiegsklausel von 4 Millionen. Das ist jetzt für Premier League oder selbst englische Zweitliga-Vereine nicht
fünf
so teuer.
Nagelsmann, das ja. Ist easy. Also wirklich. 2 Anmerkungen dazu. Zum einen, es gibt den Fangesang "We're Stars on Fire, Your Coaching Staff is Terrified". Das singen die an jedem Spiel, oder? So naheliegend, das muss sein. Und war denn Hugo Ekitike unter Will Still fit? Ich frage für jemanden, den du auch gut kennst. Ja. Weil der ist ja auch gewechselt. Also war ja ausgeliehen und dann haben sie ihn festverpflichtet und dann ist er zu PSG gegangen.
Ja. Nee, ich glaube eben auch nicht, ehrlich gesagt. Oh Gott, ist schon wieder so lange her.
Okay, gut. Also wir sehen Fitnesszustand vielleicht ein Thema da. Ja. Hauptsache, man hat da keinen Ekitikettenschwindel. Vollzogen. Leute, ich lege die Latte so, dass ihr drüber kommt. Okay, also Reims, sehr schön. Wir schauen, wo Will Still landet und ob er irgendwann in die Heimat zurückkehrt. Auf jeden Fall hochinteressante Trainer. Und du hast es ja damals schon eingeordnet. Ich werde die alte Folge nochmal verlinken. Aber das Ganze mit dem Football Manager, es wurde auch ein bisschen überstrapaziert. Er selber hat gesagt, also ich habe schon auch noch andere Dinge gemacht.
Genau, also die kommen anscheinend aus einer unglaublich, unglaublich fußballbegeisterten Familie. Ich glaube, seine beiden Brüder sind auch, mindestens der eine ist auch irgendwo Trainer.
Genau, ja. Also ja. Hat Fußball sehr früh wahrgenommen. Sehr schön. Dann schauen wir, was bei Reims passiert. Und jetzt schauen wir mal in La Liga. Alex darf uns mal was mitbringen. Tja, mit was willst du anfangen? Mit der Wohlfühlgeschichte oder mit dem, was wir schon angerissen haben?
Ja, gute Frage. Also ich habe natürlich 2 Storys. Champions League, weil 3 Spanier dabei sind, ist die naheliegendste und offensichtliche, weil sonst nicht viel passiert ist, vor allem nicht viel Spannendes in La Liga. Mhm. Deswegen ist das 2. Thema streng genommen ja auch kein La Liga-Thema, denn es geht um den Copa del Rey-Triumph von Athletic Bilbao. Das ist die von dir angesprochene Wohlfühl-Story. Das wäre Story 2. Wir können gern damit anfangen, weil es natürlich die schönere, besondere, glanzvollere Story ist. Auch wenn, wie gesagt, nicht per se eine La Liga-Story, denn es war ja der Pokal. Aber da hat eben Athletic Bilbao triumphiert nach 40 Jahren Leidens- und Wartezeit. Seit 40 Jahren warten sie darauf, endlich diesen Pokal zu gewinnen. Und sie waren ja 6-mal im Pokalfinale und haben 6-mal verloren. Und wer ja ihre Story so ein bisschen kennt, weiß, der Pokal bedeutet irgendwie in Bilbao scheinbar ein bisschen mehr als in anderen Städten. Sie sind ja auch der Vize-Rekordmeister hinter dem FC Barcelona. Ich glaube, jetzt 24 Mal haben sie das Ding gewonnen und sie warteten eben 40 Jahre darauf mit 6 Niederlagen. Und deswegen, ja, er ist homegekommen sozusagen, der die Copa del Rey, der Königspokal. Denn ja, das war schon eine ganz, ganz besondere Geschichte, wie sie dann auch das, oder nicht weniger, wie sie es gewonnen haben, dass sie das Ding gewonnen haben, wie sie gefeiert haben, was da so dahinter steckte für Stories, schon eine besondere Sache, glaube ich, in Spanien.
Und es wurde auch in Spanien so aufgenommen, weil, also ich hab auch Videos gesehen und also vor allem Tage danach noch. Also ich dachte, das ganze Ding wäre durch und dann aber irgendwie so 4 Tage später auf einmal eine riesige Parade. Ich dachte mir so, Moment, feiern die immer noch? Feiern die erst jetzt nochmal? Oder also wie war das?
Beides. Also man muss damit anfangen, Pokalfinale in Sevilla, das haben sie ja ein bisschen so sich abgeguckt vom DFB-Pokal von Deutschland, ne, wo Berlin der große Finalort ist, und sie haben es jetzt.
Wisst ihr noch, warum das so ist in Deutschland?
Nee, nee.
EM 82. Nee, EM was? 82. Auf jeden Fall EM in Deutschland. Nee, Entschuldigung.
Das 88. war WM 82.
88 dann die EM. Da wurde nämlich Berlin nicht Spielort und als Kompensation hat Berlin dann das DFB-Pokalfinale bekommen, das ja vorher immer in Köln war. So. Jetzt wieder du, Alex. Cool.
Ja, La Cartuja ist quasi das Pendant dazu, also die, das Olympiastadion in Sevilla, das leer steht, wo eben kein Verein, keine Spiele stattfinden. Also haben sie das, hat der Verband sich quasi das Stadion so als sein Stadion geschnappt, wo man eben nicht nur Länderspiele ab und zu ausübt, sondern wie gesagt das Pokalfinale dann vergibt. Das ja macht es dann ein bisschen, schon ein bisschen besonderer, wenn nicht, ne, das Stadion jedes Mal wandert, überall woanders, sondern dieser Sehnsuchtsort, ne, La Cartuja, Sehnsuchtsort Sevilla, das so ein bisschen Storytelling-mäßig aufgezogen wird, eben wie in Deutschland, finde ich ganz nice, auch wenn das Stadion, ja, passend zum Olympiastadion vielleicht nicht optimal ist, weil auch ein bisschen Laufbahn und so. Sei es drum, auf jeden Fall in Sevilla, das Finale. Und das Schöne ist, der spanische Verband vergibt 40% der Tickets an die jeweilige Fanschar. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Fans. Natürlich
also jeweils 40, also insgesamt 80% der Tickets.
Genau, ja. Und wer die UEFA kennt, da ist das ja ein bisschen anders beim Champions League.
20% über UEFA-Schnitt.
Genau, ich glaube 20% oder 25% kriegt man bei der UEFA nur, ne? Champions League. Also ja. Da wird schon auch ein bisschen mehr an die Fans gedacht und etwas weniger an Sponsoren und andere Geldgeber und VIPs, was es auch ein bisschen schöner macht. Und dann macht es ganz besonders schön, wie viele Fans da mitreisen. Die Rede ist davon, dass 100.000 Leute aus Bilbao in Sevilla dabei waren. Das ist wirklich absolut bemerkenswert. Ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Hand nachgezählt, handpickt, aber es waren sehr, sehr viele und die haben natürlich dann auch Tage vorher schon gefeiert. Ne? Dann am Freitag ging es los, am Donnerstag in den Bars. Also ganz, ganz besondere Szenen wirklich. Ne? Dieser Sehnsuchtsort, dieser Pilgerort mit einem ganz besonderen Flair. Und dadurch ist das Finale irgendwie nochmal ein bisschen besonders aufgeladen. Jetzt war natürlich Mallorca. Die sollen mit dem Schiff angereist sein, manche Fans, aber die haben natürlich jetzt nicht ganz so viele Fans mitgebracht. Aber irgendwie hattest du schon das Gefühl, da ist was Besonderes in der Luft. Und ja, dass dann der Athletic Club aus Bilbao das Ding im Elfmeterschießen gewonnen hat, ja, war dann, also sie mussten ein bisschen leiden, sie lagen zurück, sie kamen zurück und dann war es endlich vollbracht nach 40 Jahren.
Aber wirklich. Und Bilbao, die Stadt selbst hat 340.000 Einwohner, das heißt 100.000 davon, also kommen natürlich auch welche aus dem Umland schon klar, aber das ist schon nicht so schlecht und war eine der schöneren Geschichten auf jeden Fall in dieser Saison, das muss man so sagen. Und das Spiel war ein bisschen zäh, du hast es schon angesprochen, aber es wurde ja gewonnen und dann wurde auf besondere Art und Weise gefeiert.
Genau, das Ganze heißt La Gabara, denn der Athletic Club aus Bilbao feiert auf einem alten Kran, auf einem alten Frachtschiff oder so ein altes Schiffchen, Lastschiff, glaube ich, oder wie man das nennen sollte. Ich bin jetzt nicht so kundig in dem Metier, aber auf jeden Fall fahren sie da den Nervion-Fluss entlang, der durch die Stadt geht, am Guggenheim vorbei, an ihrem Stadion vorbei und die ganze Stadt ist auf den Beinen und feiert diese Mannschaft. Ganz, ganz besondere Szenen. Die Rede ist auch davon, dass insgesamt 120 Schiffe und Boote mit dabei waren. Also nicht nur das offizielle Boot von Athletic Bilbao, das schon vor 40 Jahren übrigens im Einsatz war. Also 1985 hatten sie das letzte Mal die Copa gewonnen, dann eben 6 Finalniederlagen und jetzt eben die traditionelle Feierei mit diesem Lastschiff, das eben schon damals im Einsatz war. Also auch eine ganz, ganz besondere Art zu feiern. Wirklich die ganze Stadt ist auf den Beinen. Wirklich krasse Szenen, auch schön. Ein Spieler, der gar nicht mehr bei ihnen spielt, war auch mit dabei. Inigo Martinez vom FC Barcelona. Da haben sie in Paris gespielt. Man weiß es ja im Hinspiel. Dann ist er direkt nach Bilbao geflogen, hat damit den Party gemacht, war selber auf einem Schiff dabei. Also da sieht man schon diese Verbundenheit cool. Von Spielern, von Ex-Spielern mit dem Verein, die ganze Stadt, das ist ja eine One-Club-Story, ne? Ein One-Club-Verein oder One-Club-City, so heißt es richtig, dass da wirklich die Stadt und der Verein so eine Gemeinschaft, so eine Community sind, ganz, ganz besondere, vielleicht ein bisschen mit Leeds vergleichbar jetzt, wo Uli da ist, ne? Wo wirklich eine Stadt, einen Verein so dermaßen lebt, ganz, ganz besondere Geschichten.
Möchtest du einfach andeuten? Die umstrittene Parade zu Olympischen Spielen von Paris 24 auf der Seine ist von Bilbao geklaut.
Oh, das würde ich mir nicht anmaßen wollen, da irgendwelche Parallelen ziehen zu wollen. Nee, auf jeden Fall, die feiern das wirklich auf historische, traditionelle Art und Weise. Das bedeutet den Spielern so, so viel. Und das einfach die Szenen zu sehen, ne, gab es dann, glaube ich, ein wunderschönes Bild. Weiß ich, Elf Freunde hatte, glaube ich, einen Artikel da. Im Guardian gibt es von Sid Lohan einen ganz, ganz tollen Artikel dazu. Also wer das noch nicht gelesen hat, so mit Hintergrundstories und wie es so abgelaufen ist, gerne da mal reinlesen. La Gabarra, die Bootsfahrt quasi. Sehr, sehr schöne Sache.
Aber wirklich sehr schön. Und es sieht ja auch in der Liga ganz ordentlich aus für Athletik. Also 7 Punkte Vorsprung auf den 6. Tabellenplatz. Das heißt, aktuell 5. ist man. Das ist ja eigentlich alles völlig im Soll, oder?
Ja, die haben jetzt dann 5 Tage übrigens gefeiert. Also wurde schon vorher ein bisschen gefeiert teilweise. Iker Muniain, der Kapitän, am Freitag, glaube ich, schon brachen Feierlichkeiten in der Stadt aus. Und am Samstag, wie gesagt, die große Parade. Und am Sonntag mussten sie dann spielen und waren dem Vernehmen nach nicht alle ganz fit. Deswegen war das Spiel ein bisschen übersichtlich, so nenne ich es mal. Also ja, plätscherte vor sich hin, dann ging sie 1-0 in Führung und haben natürlich den Pokal präsentiert, ihren Fans vorher, nachher, ne? Tolle Feierstimmung. Und dann gab es aber in der Nachspielzeit einen, so muss man sagen, wirklich lächerlich falschen Handelfmeter. Mhm. Also Spieler grätscht rein, blockt den Ball mit dem Fuß, von seinem Fuß prallt er an den Arm. Und dann gibt's Elfmeter in der 95. Also furchtbar schlimmer Pfiff. Und dann nur 1-1, den Feierlichkeiten, ja, die hat das ein bisschen gedämpft, war jetzt nicht so tragisch, aber mit Blick auf die Champions League ist das eben ja ein ja, unschöner Rückschlag. Und in dem Fall, weil es wirklich eine Schiedsrichterfehlentscheidung war, war es ein bisschen bitter für den Athletik-Club aus Bilbao. Eine schöne Randnotiz, aber wer ist Trainer von Villarreal, der Gästemannschaft? Marcelino, der Ex-Coach vom Athletic Club de Bilbao, und dass der dabei war, war für ihn auch eine besondere Sache. Der hat teilweise mit den Tränen ein bisschen gekämpft nach dem Spiel, weil es ja seine Ex-Mannschaft ist, und hat auch gesagt, wie stolz er darauf ist und dass es so ein bisschen Schicksal war, dass er am Tag des Gewinns, dass er dabei sein darf als Gästecoach, ist irgendwie ja Schicksal oder passt ins Bild, und hat ihn ganz besonders mitgenommen. Also auch da sieht man mal, da war schon was Besonderes, dass der Athletic Club dieses Ding gewonnen hat, sogar für Gästetrainer.
Aber echt, ey. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan davon. Feier Samstag. Ja, komm, klar, spielen wir am Sonntag wieder. Nee, nee, wir sagen das, ihr müsst nicht verschieben, das wird schon. Das finde ich alles sehr, sehr gut. Und dann hätten sie ja eigentlich auch gewonnen. Also, das war ein wichtiger Pokaltriumph. Und unser persönlicher Triumph ist, dass Uli Hebel jetzt hier mit dabei ist. Alex hat es schon angekündigt. Ab jetzt bist du zu sehen. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
Ich grüße euch.
Ja, du kannst dir noch kurz deine Themen zurechtlegen. Wir werden nämlich noch über die Serie A sprechen und dann bin ich sehr gespannt, was du uns heute so mitgebracht hast. Bernie, mit was willst du beginnen?
Ja, es gab am Wochenende in Italien ja einen Schockmoment, der Gott sei Dank glimpflich ausgegangen ist, und ja, über den würde ich ganz gerne sprechen, weil es eben um mehr ging als nur die Szene um Evan Dika. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Die Roma war am Sonntag in Udine zu Gast, bei Udinese. Und in der 70. oder 71. Minute ist Evan Dika ohne Fremdeinwirkung von allein zu Boden gesunken, hat sich auch sofort an die Brust gegriffen. Und ja, Gott sei Dank haben alle wunderbar schnell reagiert, die Notärzte waren sofort da, man hat auch die Spieler sofort gesehen, die sofort auf dem Feld verstanden haben, dass da was potenziell Schlimmes passiert ist. Und Daniele De Rossi, der Roma-Trainer, war auch von Anfang an sozusagen, hat, würde ich sagen, genau das richtige Auge dafür gehabt, war sofort bei seinem Spieler. Dann gab es erstmal echt ein paar Minuten, ja, wo man nicht genau wusste, wie es aussieht. Und dann gab es diesen positiven Moment, und Dika ist dann sozusagen runtertransportiert worden, und kurz vorm Kabinentrakt quasi hat er den Daumen nach oben gereckt. Und das war ja logischerweise im ersten Moment, das war das Allerwichtigste, das, auf das alle im Stadion gehofft haben. Aber, und ich finde, dann geht die Geschichte eigentlich nochmal wirklich los. Man hätte dann ja vielleicht auch sagen können, gut, Daumen hoch, er kommt jetzt nach hinten, wird behandelt, und wir spielen jetzt einfach weiter, weil das logisch auch gerade für die Roma ein sehr wichtiges Spiel Richtung Champions League Qualifikation ist. Aber da muss ich sagen, müssen wir jetzt nochmal über Daniele De Rossi reden, und das ist so das nächste positive Puzzleteil, das sich jetzt über De Rossi den letzten Monaten einfügt. Also wie er die ganze Situation übernommen hat und moderiert hat, muss ich wirklich sagen, Chapeau. Er ist sofort zum Schiri, hat gemeint, hat darum gebeten, dass er bitte jetzt auch noch in die Kabine rein kann, um sich auch wirklich zu vergewissern, dass es seinem Spieler gut geht. Hat ihm der Schiri logischerweise zugestanden. Er ist nach innen, Mancini ist auch mit, einer der Spieler, Roma, einer der Führungsspieler. dann hat es auch länger als ein paar Minuten gedauert und als er wieder rauskam, war auch alles abgesprochen mit dem Udinese-Trainer, mit Joffe Balzaretti, der Sportdirektor von Udinese, ist ein ehemaliger Teamkollege von De Rossi bei der Roma, die haben sich gleich super miteinander ausgetauscht. Und als er wieder rauskam, hat auch noch kurz De Rossi mit seinen Spielern gesprochen und hat dann zum Schiedsrichter gemeint, hey, wir sehen uns nicht in der Lage, weiterzuspielen. Und der Schiedsrichter hat das meiner Meinung nach auch wunderbar gelöst. Man hört auch so ein paar über die Außenmikros, hat man gehört, dass er schon beiden Trainern gesagt hat, hey, ihr entscheidet, was hier passiert, wie es weitergeht. Und ja, wie gesagt, De Rossi hat es in die Hand genommen und im Prinzip hat man sich dann ohne große Diskussion darauf geeinigt, dass das Spiel hier abgebrochen wird. Das Stadion hat wirklich auch sehr gut reagiert. Man hat auch sofort gespürt im Stadion, dass allen bewusst war, dass da ja was potenziell Dramatisches passieren hätte können. Und ja, deswegen würde ich sagen, also initiiert von De Rossi, der wirklich eine hohe Sensibilität hier an den Tag gelegt hat und aber auch zusammen mit den Verantwortlichen von Udinese, haben sie das meines Erachtens nach im allerbesten der Fälle gelöst. Und jetzt muss man ein bisschen die Einordnung auch noch treffen, denn das war der Jahrestag 12 Jahre zuvor, 2012, Pier Mario Morosini, vielleicht erinnern sich noch ein paar, das war ein Zweitligaspieler und der ist auf dem Feld zusammengebrochen und gestorben. Und das war genau 12 Jahre davor und Morosini hatte auch eine Vergangenheit bei Udinese. Also da ist eine, ich würde schon sagen, in Italien ist ähnlich vielleicht auch wie in Spanien mit dem Fall Puerta, da ist eine hohe Sensibilität diesem Thema gegenüber und man hat halt bei De Rossi noch gemerkt, dass er da noch auch sehr als Spieler noch gedacht hat und wirklich sozusagen, ja, dass da Gedanken primär, Gott sei Dank, im Zentrum standen, die weg vom Fußball gingen oder die wichtiger sind als auch der gespielte Fußball. Und die tragische Note, die dann noch dazu kam, am selben Tag, an diesem Sonntag, ist in der Toskana ist ein Amateurspieler auf dem Feld zusammengebrochen und am nächsten Tag verstorben, der wirklich, ja, genau dasselbe Prinzip. Und das Tragische daran, das war der Bruder des Schwagers von Mancini, also der Roma-Spieler, der sozusagen am selben Tag das mit Ndika miterlebt hat, hat dann am Tag danach erfahren, dass sozusagen der Bruder seines Schwagers, ein Amateurspieler, bei genau so einem Fall gestorben ist. Also da sieht man, ja, Fußball ist wichtig, aber es gibt halt Geschichten, die sind viel, viel wichtiger. Und ja, um jetzt das Ganze positiv abzuschließen, Ndika ist ins Krankenhaus gebracht worden für nähere Untersuchungen, denn die erste Vermutung war oder erste Befürchtung, dass er einen Herzinfarkt gehabt hätte. Das konnte dann ausgeschlossen werden. Er hat die Nacht dann noch verbracht, konnte dann aber am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Die ganze Mannschaft ist auch direkt nach dem Spiel zum Krankenhaus. Die Roma hat auch ihren Rückflug sozusagen erstmal alles anders organisiert. De Rossi, Pellegrini, die Kapitäne sind dann auch zu ihm rein ins Zimmer. Ein Udinese-Spieler, Camara, ein Nationalmannschaftskollege von ihm, der war anscheinend den ganzen Abend bei ihm. Und am nächsten Tag gab es eben Entwarnung. Es war kein Herzinfarkt, es war ein Thoraxtrauma. Und da haben dann eben auch, man sieht auch davor im Spiel und daran sieht man vielleicht, deswegen wollte ich die Geschichte auch mitbringen, auch mehr als nur einen Moment, dass auch wenn es nicht dieses schlimme Herzthema war, vor dem alle in dem Moment Angst hatten, denn es haben sich jetzt auch viele Mediziner in Italien zu Wort gemeldet, sie haben gesagt, ja, man darf halt auch nie außer Acht lassen, der Fußball wird immer physischer und man sieht im Spiel auch, es gibt ein paar Szenen, wo ein Ndika eben auch Schläge auf den Thoraxbereich bekommt, einfach bei normalen also Zweikämpfen. Also
das Brustbein, ne?
Genau, genau. Und die meinten eben auch, daran sieht man halt auch, durch die hohe Intensität heute, kann sowas halt auch ausgelöst werden, auch wenn vielleicht gar nicht erst das Herz sozusagen, wie soll man sagen, in Mitleidenschaft gezogen wird oder wurde. Und deswegen würde ich sagen, ja, eine potenziell schlimme Geschichte, die gut ausgegangen ist. Es gibt Mediziner, die sagen, Ndika kann vielleicht auch schon diese Saison noch spielen, wird jetzt erstmal ein paar Tage Ruhe logischerweise bekommen, aber die Herzwerte sind alle total im grünen Bereich. Und ja, und um das Ganze vielleicht noch abzuschließen, das Spiel wurde in Minute 72 abgebrochen und jetzt wird es auch genau, das regen die Regularien genauso fest, wird genau da weitergespielt. Jetzt geht es noch darum, den Termin zu finden. Das hängt noch ein bisschen davon ab, was die Roma, die ja heute am Donnerstagabend gegen Milan noch das Europa League Viertelfinalrückspiel hat. Aber auch da wird sich ein Termin finden lassen. Also ja. Nochmal Daniele De Rossi, der nächste bemerkenswerte Moment in seinen ersten bemerkenswerten Monaten als Cheftrainer in der Serie A.
Aber wirklich. Und nachdem wir das alle, glaube ich, auch mitbekommen haben, es lief so ein bisschen parallel zur Meisterfeier in Leverkusen, das war ein bisschen bizarr, quasi zwei so sehr unterschiedliche Themen, die nahezu parallel zueinander passiert sind. Finde ich schön, dass wir es hier auch nochmal aufgearbeitet haben. Vielen Dank. Ist schwer zum Sportlichen zurückzukommen, aber andererseits ja gut, dass uns immer wieder klar gemacht wird, der Sport ist nicht das Allerwichtigste. Vielleicht kann man dann auch mit dem Ausscheiden in der Champions League besser umgehen. Ich weiß es nicht. Uli, worüber würdest du denn gerne reden? Positiv oder negativ?
Wir lassen die Champions League beiseite, hoffe ich, weil das ist mir zu negativ gewesen am gestrigen Abend. Ich war sehr enttäuscht, muss ich echt sagen, von beiden englischen Vertretern war ich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Insbesondere von Arsenal. Ich glaube, du warst ja da, ne?
Ja,
ich das richtig gesehen habe. Und ich habe ja noch, glaube letztes Mal hier erzählt, dass sie gut sind und dass man die sich anschauen sollte und könnte.
Das habe ich direkt so allen Kolleginnen und Kollegen noch vor dem Spiel erzählt, die zum Teil sehr selbstbewusst an dieses Spiel rangegangen sind. Gut, sie wurden ja auch nicht gerade, also Bayern hat sie jetzt auch nicht an die Wand gespielt, das hat mich dann gerettet hinten raus.
Nee, also ich glaube, das ist das letztlich das Cleverste, was Tuchel gemacht hat, ist einfach sich nochmal an Chelsea zurückerinnert und einfach wirklich es aushalten, zu Hause umzuschalten. Das hat der Sache, glaube ich, war sehr zuträglich der Sache, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz bin ich, also ich kann es erklären, glaube ich, dass das was Arsenal nicht so liegt. Es ist ein junges Team, ist erstes Mal Viertelfinale miteinander. Man hat ihnen angemerkt, Nerven und so, aber ich war trotzdem sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Martin Ødegaard auch. Also den habe ich noch, also ich konnte selber keine Frage stellen. Die englischen Kollegen waren da sehr schnell und da ist es ja so, der Pressesprecher kommt mit und sagt dann so, jetzt noch 2 questions und dann ist aber auch wirklich Schluss. Und dann ging schon das interne Hauen und Stechen los. Aber der wurde ja mehr oder weniger in Manndeckung genommen von Konrad Leimer. Das habe ich auch noch mit Konrad Leimer drüber gesprochen und er meinte so, ja, ist schon irgendwie besonders, weil ich muss irgendwie Sechser spielen und trotzdem immer gucken, wo der ist, weil ich ihn eigentlich immer verfolgen muss. Aber es hat ganz gut geklappt und Ødegaard war aber so komplett, der war richtig desillusioniert und der hat aber auch keinen einzigen inhaltlichen Satz gesagt, ehrlich gesagt. Er hat alles gesagt, was erwartbar ist. Ja, wir müssen jetzt weitermachen, wir haben immer noch was zu gewinnen und natürlich sind wir enttäuscht, wir müssen es aber erstmal analysieren. Also, was soll er auch sagen, aber der war so fast so ein bisschen konsterniert, hatte ich den Eindruck.
Ja, also der war auch nicht ganz fit, ne? Also war ja lange ein Fragezeichen für das Spiel und das sind aber genau die Dinge, die ihn immer noch, also das ist das, was ihm immer noch fehlt. Ich glaube, wir haben ja hier auch mal gesprochen als MVP über ihn, wenn mich nicht alles täuscht. Das sind die Dinge, die ihm noch fehlen, dass er, wenn es Mann gegen Mann geht, noch nicht so gut klarkommt und er hat noch zum Teil Probleme gegen eine gewisse Körperlichkeit dann. Auf Mid-Block-Niveau, also wenn Newcastle so es kommt, dann, naja, geht noch. Aber gut, wollen wir uns den Tag nicht versauen mit solchen Dingen?
Ach du, ich glaube, die Bayern-Fans, die könnten dich noch ewig über Arsenal reden hören, aber komm.
Ja, aber das macht doch den Triumph auch nicht schöner, oder? Wenn man irgendwie dann hört, dass das, also wie Liverpool auch, Arsenal hat sich jetzt in einer Woche die ganze Saison eingerissen. Weil jetzt geht's wieder los. Und das war schon spürbar gegen Villa am Sonntag, dass Arteta hektischer wird draußen, nicht so ruhig in den Bewegungen und Ansagen. Das merkt man bei ihm sehr, sehr schnell. Da muss er noch, glaube ich, stark dran arbeiten, weil das einfach zu leicht zu entziffern ist, wann es bei denen losgeht. Und da haben sie sich auch hinten raus auskontern lassen gegen genau das Gleiche. Ne? Also Thomas Tuchel wird nur am Sonntag Premier League geguckt haben und wird sich gedacht haben, werden wir schon sehen, ob ich das nicht auch
hinkriege. Das ist die eine Sache, die wir auch können, genau. Ja, ein bisschen so. Und ich meine, Arteta hat ja auch wieder was probiert und hat, ne, also er stellt einen Spieler auf, der irgendwie zuletzt im Dezember, glaube ich, in der Startelf stand, lässt Martinelli spielen, der ja eigentlich noch mit einer der Besten war, aber das war alles offenbar mit dem Blick, wie nehmen wir Sané raus? Ja, einer der Besten auf niedrigem Niveau, aber ne, die einzigen Offensivaktionen, Saka war komplett rausgedoppelt von den Bayern und letztlich hat er genau dasselbe mit Sané machen wollen, hat auch funktioniert bis auf eine Szene. Also zweimal kommt Sané vorbei, jeweils auf der rechten Seite interessanterweise, nicht über den linken Cut. Zweimal kommt er vorbei, einmal geht er an die Grundlinie, passt nach innen, wird geblockt zur Ecke und das andere Mal ist dann die Flanke mit rechts, die Raya auch in seiner ganzen Raya-Artigkeit mit einer Hand noch im Spiel hält, anstatt irgendwie vielleicht mit zwei Händen oder sonst wie. Und dann schieben sie halt nicht drauf auf Guerrero, dann ist vorbei.
Ja, und auch das ist schade, weil die haben insbesondere jetzt im Kalenderjahr 24, diese Defensive hat ja nichts zugelassen, gar nichts. Ja. Nicht mal gegen City. Also die sind in 2 Saisonspielen gegen Manchester City mit 2 Torschüssen rausgegangen. Es ist unglaublich. Aber ich hoffe, ich botche es jetzt nicht, aber vielleicht waren es auch drei, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr geringe Anzahl und im Rückspiel ja gar nichts mehr zugelassen. Und den Gabriel, den du gestern gesehen hast, den hab ich jetzt am Sonntag auch schon gesehen. Aber davor halt einfach monatelang nicht mehr, weshalb ich mich habe hinreißen lassen, zu sagen, okay, ich hab den immer stark kritisiert und bin nie davon ausgegangen, dass das wird mit dem, und habe gesagt, okay, gut, offensichtlich habe ich mich getäuscht, der ist legit. Tja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
Das ist jetzt dieses Segment, wir wollen nicht über die Champions League reden.
Genau.
Und eine halbe Stunde später, hoppla.
Wenn ich kurz reingrätschen darf, weil ihr gerade hier so ein bisschen Lobgesänge macht auf Tuchel, das hat die Süddeutsche nämlich auch geschrieben. Tuchels Meisterleistung führt die Bayern ins Halbfinale, ist, glaube ich, die Überschrift über einem Artikel.
Du, das haben auch.
Nachdem du jetzt im Stadion warst, Max, würdest du das auch so nennen? Eine Meisterleistung.
Also soll er doch weitermachen.
Sie haben gut verteidigt und sie haben das gemacht, was sie können. Also sie können ja keinen Ballbesitz gegen tiefstehenden Gegner, aber zum Beispiel Aufbauspiel. Also in der ersten Hälfte waren die wollten halt beide keinen Fehler machen. Und das finde ich auch akzeptabel. Also das ist ja richtig, weil wenn die irgendwie 0-2 hinten liegen in der ersten Hälfte, sitze ich hier und sage, wie seid ihr denn dieses Spiel angegangen? Aber habt ihr ein Muster gesehen, wie sie sich im Aufbau gelöst haben? Ich nehme mich auch nicht. Einmal Goretzka hat mal abgekippt, Leimer ist abgekippt, sie haben es konventionell gespielt, sie haben es über Neuer gespielt, aber es war alles. Und dann habe ich Konrad Leiber gefragt. Der hat mal auch ein paar Sachen gesagt. Und der hat auch, weil ich habe gesagt, ihr habt es ja eigentlich dann immer nur geschafft, oder sie, ich sieze ihn ja, ich bin, dass es über Dribblings dann ging, dass ihr so den Aufbau geschafft habt. Pass, 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 pass. Und dann kann einer aufdrehen und dribbeln. Und so ist ja auch letztlich das Tor entstanden. Dann hat er gemeint, ja, genau so war so ein bisschen der Plan. Natürlich nicht nur, wir hätten es auch über den Pass gelöst, aber es ist extrem schwierig, weil die so mannbezogen draufpressen. Er hat da auch Arsenal sehr gelobt. Und dann musst du halt drauf hoffen, dass die irgendwann müde werden. Und das ging ja irgendwann. Und dann hat es ein bisschen besser funktioniert. Und dann dachte ich mir so, ja, völlig legitim, alles in Ordnung. Aber ob ich das als Meisterleistung bezeichnen würde, und ich weiß, wo das herkommt, weil es waren Dresen, Heiner und Eberl in der Mixed Zone. Und die haben halt alle, also Thomas Tuchel, Trainergott, und was für ein tolles Schachspiel und was für eine tolle Idee von ihm. Und dann haben sie gesagt, ja, Julian Nagelsmann, ja, machen wir jetzt dann klar die nächsten Tage, aber wir sagen natürlich offiziell nichts dazu. Also es war der FC Bayern in seiner ganzen FC Bayern-Haftigkeit. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders sagen. Also, und dass dann die Medien drauf anspringen, es ist ja richtig, es war ja gut. Aber ob das jetzt eine taktische Meisterleistung war? Also wenn Uli sagt, dass Aston Villa genauso gegen Arsenal gespielt hat, und jetzt will ich nicht Aston Villa kleinreden, aber dann ist ja auch nicht Tuchel jetzt nicht da auf eine besondere Idee gekommen, oder Uli?
Nee, das ist ja auch nichts ganz Neues. Also die einzigen Möglichkeiten, die es in der Saison gab, nicht zu verlieren gegen Arsenal, waren genau diese Dinge, gemischt mit deren Jugendhaftigkeit, die einfach nur mal da ist. Da kann man ja nicht wegdiskutieren. Ja, das war okay von Bayern. Ich würde in dem Fall aber ehrlich gesagt mich nicht hinreißen lassen zu sagen, das war Bayern, sondern das war die Schwäche Arsenals, die eigenen Unzulänglichkeiten, noch nicht mal Schwäche. Und ja, dann ist halt Tuchel opportunistisch genug gewesen zu sagen, okay, das halte ich jetzt mal aus zu Hause, mich aufs Wesentliche, aufs Reagieren zu konzentrieren. Ich bin gespannt, ob das noch einmal so geht, weil dann haben sie auch da eine gute Möglichkeit in der Theorie und dann sind sie in London, aber das hat eher mit Arsenal zu tun und deren Problemen, die die haben, als mit Bayerns in Anführungszeichen Stärke, die ich nämlich auch nicht wahrgenommen habe. Also das ist immer noch sehr, sehr, wie soll man sagen, kleinere Versatzstücke eines jeden Einzelnen zusammengepresst bei Bayern. Also ich habe nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft nach Plan zusammen Fußball spielt. Sondern das sind halt einzelne Angriffe, die man so im Umschalten fährt. Und das ist fair enough. Wir sind im Halbfinale, aber da stehen auch andere Teams.
Ich habe jetzt gerade extra mal kurz nachgeschaut. Also L'Equipe übertitelt den entsprechenden Artikel mit Bayern und Tuchel hätten ihr Savoir-faire européen eingesetzt, ihre Erfahrung in Europa, ihr gewusst wie in Europa. Aber ich halte das auch eher für ein bisschen Fußball-Orakeln, ehrlich gesagt. Das sind so diese Floskeln.
Romantisieren so ein bisschen, ja. Ne?
Ja. Ja, aber ich meine, tatsächlich war natürlich die Erfahrung und die Haltung zu diesem Spiel war schon, also ja, auch im Hinspiel. Also Arsenal hat eine fantastische Anfangsphase, muss höher führen als 1-0 und dann kontert die Bayern zweimal und du siehst, wie ganz Arsenal anfängt zu überlegen, inklusive Zuschauer. Mhm. Oh je. Und diese Phasen hattest du jetzt im Spiel in München schon auch.
Und ich sag dir was, mit dem Moment, als die angefangen haben nachzudenken, haben sie die ganze Saison versenkt, weil genauso haben sie sich gegen Aston Villa angestellt am Sonntag und genauso sind sie ins Spiel schon reingegangen. Mein Bruder war auch da im Stadion, ich habe es mir gespart gestern und der hat mir auch gesagt, guck dir mal die ersten 20 Minuten nochmal an, da wirst du sehen, wie die, selbst wenn es Lücken gegeben hätte, nochmal draufgestiegen sind und nochmal quer gepasst haben. Ja. Sicherlich auch aufgrund der Sichtverhältnisse, um einfach keinen Fehler zu machen, aber da war schon so eine Grundnervosität dann spürbar, dass sie auf Krampf in Kontrolle kommen wollen und dabei aber den Flow vergessen. Und das ist das, was Arsenal eigentlich ausgezeichnet hat. Und ich habe gestern, mir gibt es ja noch viel Häme und so, und dann schreiben dir dann Leute bei X oder so, ja, hast du deine Premier League und sowas. Und war ja klar, dass das nur ein glorifiziertes Team ist. Ja, genau.
So schlecht ist sie doch gar nicht, wie du es immer sagst.
Ja, super. Und dann gab es natürlich Leute, die gesagt haben, ja, das ist ja klar, in der Premier League könnte ich das auch und so. Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde sogar, die Premier League ist deutlich schwieriger, weil da kriegen die regelmäßig solche Spiele und sie sind durchmarschiert und haben aber, das war der Unterschied, aus der Kontrolle heraus den einen vernünftigen Ball gespielt und haben sich dann auch relativ effizient gezeigt. Und wenn es da nicht ging, wenn es wirklich mal überhaupt nicht ging, dann sind sie geduldig geblieben, bis sie eine Standardsituation hatten und dann ist halt da reingefallen. Mhm. Und auch das haben sie ja einfach nicht erspielt. Also enttäuschend. Ich glaube, dass diese Truppe, und das ist das, was die mitnehmen werden, das ist deren erste Champions-League-Saison, in der sie sich überdurchschnittlich nervös angestellt haben. Finde ich schon. Also auch in der Gruppenphase, Lens und so, das war nicht so besonders. Mhm. Aber das ist halt unglaublich wertvoll im Gesamten für das Lernen dieses jungen Kaders. Die sind ja eh total vor dem eigenen Plan und ich tippe auch, dass die weiterhin jetzt genau in der gleichen Art und Weise dazu holen, dazu verpflichten an Spielern. Hatten ja auch ungute Verletzungsgeschichten hier und da. Das ist jetzt besser geworden hinten raus, aber ja, das ist so das einzig Positive, was ich da draus mitnehme. Aber blöderweise hat halt, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich verfolge ja Bayern logischerweise auch qua Beruf, dann hat die bessere Mannschaft es raus in der Saison. Und zwar die deutlich bessere Mannschaft.
Genau, auf die Saison gesehen, aber nicht auf das Spiele gesehen.
Oder? Nee, genau, da ist das völlig in Ordnung. Ja, ist völlig in Ordnung.
Genau. Ja. Interessant. Mich hat das ein bisschen erinnert an die erste Champions League Saison von Dortmund damals, als sie Meister geworden sind, wo sie doch auch gegen Marseille in der Gruppe, glaube ich, verloren oder 2-2 irgendwie auch noch so spät Tore kassiert. Und da dachte ich mir so, ja, da war das damals auch so, dass man das Gefühl hatte, die müssen jetzt in diesen Wettbewerb reinkommen und müssen diese Nervosität ablegen, die du bekommst, wenn du wenig Chancen bekommst. Harry Kane hatte in der ersten Hälfte gegen Arsenal 9 Ballkontakte. 9. Mhm. Davon waren 5 irgendwie so, dass es noch eine Anschlussaktion gab. Also der war eigentlich nicht zu sehen. Aber du hast ihn in jeder Minute angemerkt, dass der sich die ganze Zeit gedacht hat, naja, ich mache heute noch eins. Ich meine, da hat er sich geirrt, er hat keins gemacht. Aber der hat sein Spiel exakt so weitergemacht. Und Ødegaard zum Beispiel ist richtig nervös geworden irgendwann, dass er nicht von Leimer loskam, dass er nicht angespielt wurde, weil die keine Lust hatten, diesen Risikopass in die Mitte zu spielen. Und dann ist er links und rechts immer rausgetreten aus dem Zentrum und im Zentrum war aber der Platz. Bayern ist immer in die letzte Kette ganz tief reingefallen. Naja, so. Wie gut wir jetzt nicht über die Champions League geredet haben, Uli. Ja, das ist einfach fantastisch.
Gelungen, ja? Also, ja, toller Moderator, muss ich sagen.
Ja. Alles okay. Ich habe ja wirklich alle Zügel in der Hand. Das war übrigens sein erstes Thema. Also,
okay, gut. Bin einverstanden. Dann kürze ich Tottenham weg zugunsten Arsenals. Da werde ich mich sehr beliebt
darüber machen. Wir machen mal weiter. Vielleicht haben wir ja noch Zeit. Sowas wäre bei 93 nie passiert. Ihr habt eure Themen immer im Blick, David. Ja. Da ist auch, also da läuft doch immer genau nach Redaktionsplan, ja. Das weiß ich. Ja. Deswegen, um jetzt wieder zurück in die Struktur zu kommen, muss ich dir das Wort erteilen für dein zweites Thema.
Ja, ich habe erst noch einen Nachtrag zu liefern, zu deiner KTK-Frage, weil du hast natürlich recht mit dem Hinweis, der kommt aus Reims, der hat auch eine Saison für die gespielt und ich weiß auch, dass er in dieser ersten Saison war, nämlich auch kurz verletzt. Aber du hast mich jetzt komplett auf den falschen Fuß erwischt, weil natürlich war der in der Saison davor schon an Paris ausgeliehen. Das war ja diese Sache, dass Paris das Ungewöhnliche, die kaufen ihn nicht, sondern leihen ihn erstmal aus, obwohl eigentlich jeder weiß, dass er das große Talent ist und dann kaufen sie ihn. Und deswegen steht der noch offiziell sozusagen, er ist irgendwie von, weiß ich nicht, ich glaube in den Transferlisten steht jetzt der Leih von Reims nach Frankfurt oder wie auch immer, also wurscht, aber jedenfalls, nee, also der war schon in längster
Deswegen konnte Stilli nicht trainieren, ja.
Okay. Und hat dann da auch eine komplette Saison gespielt.
Weißt du, was mit dem war im ersten Halbjahr, warum der nicht durfte?
Nee, tatsächlich nicht.
Weil das also da gibt's wahnsinnig irre Mythen, die ich jetzt nie weiter verbreiten wollte.
Ja.
Aber nach meinem Wissen sie es in Frankfurt auch nicht genau, was die Problematik war, warum er nicht mitmachen durfte, weder im Training noch im Spielbetrieb.
Nach dem, was ich gehört habe, war Ihnen das so auch nicht klar. Also, dass er nicht quasi im Regelbetrieb mit dabei war, aber wie wenig er sich selber dann quasi fit gehalten hat, muss wohl doch eine Überraschung gewesen sein.
Ja, das stimmt, ja.
Nächstes Mal Laktattest beim Medizincheck machen. Wobei macht man eigentlich, glaube ich. Das machen sie standardmäßig, glaube ich, mit. Na gut.
Gut, also zweites Team, das ich mitgebracht hatte, war, ich dachte, wir schauen mal kurz nach oben, weil wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir da eine Mannschaft, von der ich auch beim letzten Mal oder einer letzten Mal noch gesagt habe, dass sie eigentlich ziemlich angezählt ist, nämlich die AS Monaco von unserem Freund Adi Hütter. Die war extrem instabil. Die ganze Saison hinweg, so immer wieder mal, ist im November gegen PSG mit 5 Toren untergegangen, hat im Januar gegen besagtes Reims verloren, war auch bei den Siegen nicht so wirklich überzeugend, also es tauchten bereits so die ersten Fragen auf, überlebt ist Fußballmaterial.
Bleibt der Trainer.
Bleibt Trainer.
Gestern hat jemand in der Fernsehübertragung gesagt, das Stadion ist im sprichwörtlichen Sinne, ist im wortwörtlichen Sinne explodiert. Da dachte ich mir, wortwörtlich zum Glück nicht. Aber deswegen.
Ja, genau. Man muss ein bisschen noch einschränken. Also Monaco, ja, hatte Verletzungssorgen. Im Winter waren noch einige Leistungsträger beim Afrika Cup und Asien Cup. Und das zumindest hat sich jetzt alles gebessert. Die sind alle aktuell wieder zurück. Ich kann mal kurz diese Liste durchgehen an Offensivspielern, die Adi Hütter da zur Verfügung hat. Also Wissam Ben Yedder hat er. Follerin Balogun, das war der, den wir auch bei Reims letztes Jahr noch erwähnt hatten, der war ja von Arsenal ausgeliehen. Alexander Golovin, der muss man auch sagen, mal kurz festhalten, der spielt eventuell gerade seine beste Saison seit seiner Ankunft 2018, ist ein unglaublich kompletter offensiver Spielmacher, schießt Tore, Vorlagen, alles. Du hast Takumi Minamino, du hast junge Leute wie Akli Yush, du hast, oder auch Benzeguir. Und dann hast du einen Brel Embolo, der war auch lange, lange verletzt, ist jetzt wieder zurück. Du hast da richtig, richtig die Qual der Wahl. Und was macht Hütter jetzt? Er sagt, ich stelle die einfach alle auf.
Ich dachte schon, die Antwort ist eine Spitze.
Er packt da jetzt irgendwie so 4-5 Offensive vorne hin. Und aktuell ist Monaco ein ziemliches Spektakel. Also die haben den zweitbesten Angriff der Liga mit 52 Toren. Aber auch die 11 schlechteste Abwehr. So, es gibt immer was zu sehen, gefühlt irgendwie. Aber es funktioniert. So, er hat sich da jetzt hochgearbeitet. Sie stehen auf dem dritten Platz. Haben sogar ein bisschen Abstand jetzt vor Lille. Brest ist da immer noch oben, da komme ich nachher nochmal kurz drauf. Aber ja, also das ist in Ordnung. Wen man tatsächlich kurz erwähnen kann, ist Wilfried Tsingo, Afrikameister mit der Elfenbeinküste, 23 Jahre, kopfballstark, schnell, hat die Verteidigung sehr, sehr stabilisiert. Und einer der Gründe, warum ich kurz nochmal auf Monaco eingehen wollte, war auch, dass ein Artikel erschienen ist vor ein paar Wochen. Ich glaube, es war eine L'Équipe. Da hat ein Journalist mal versucht, so ein bisschen das Leben in Monaco für Fußballspieler zu beschreiben und hat sich da auf großartigste...
Ist es hart? Müssen sie Pfandflaschen sammeln?
Ja, genau. Ja. Also er hat sich auf großartigste reportagige Lokaljournalistweise mal versucht, möglichst viele Anekdoten über, wie lebt es sich denn so in einer reichen Stadt zu sammeln. Also unter anderem hat er dann ausgedrückt, das sei ja für Fußballspieler schon so ein seltsames Gefühl, dass sie von Leuten umgeben sind, die noch viel reicher sind als sie.
Die Armen.
Also wenn du da zum Bürgeramt gehst und deinen Ausweis verlängerst, dann stehen da Novak Djokovic und Lewis Hamilton irgendwie mit dir in der Schlange angeblich, haben irgendwie ein, zwei Leute erzählt. Und Leute würden dann sagen, ja, also wenn du in Nizza Lamborghini fährst, dann drehen sich die Köpfe nach dir um. Aber in Monaco stehen da einfach mehrere Dutzend Autos, die sind teurer als deins. Sicherheit ist natürlich auch, also tatsächlich in Frankreich immer ein großes Thema. Wir hatten immer wieder auch noch nach wie vor Einbruchsgeschichten in Marseille, in Paris. Und das ist ja in Monaco alles ganz wunderbar, da ist alles videoüberwacht und die Polizei ist sehr präsent und angeblich hätte ein Monaco-Spieler in der Vergangenheit immer die Schlüssel in seinem Ferrari gelassen. Also das sei gar kein Problem und das sei ja alles auch so schön nah. Golovin geht immer zu Fuß nach Hause nach dem Spiel. Jetzt muss man dazu sagen, die französischen Spieler profitieren ja nicht von dieser Steuerfreiheit. Also Monaco hat ja ein Abkommen mit Frankreich. Das heißt, die wiederum leben dann auf der französischen Seite, während Ausländer eben keine Einkommensteuer zahlen. Und ich weiß ja, Max, auch du bist gerade auf Wohnungssuche. Also in Monaco zahlst du für eine Vier-Zimmer-Wohnung 11.000 Euro im Monat. Und in den teureren Vierteln zahlst du für eine Dreizimmerwohnung 17.000 Euro im Monat. Ne? Und es gibt nur einen einzigen Supermarkt, da trifft man dann angeblich Adi Hütter mit Einkaufswagen und Einkaufsliste in der Hand. Aber das Problem sei eben, es gibt insgesamt so wenig Ablenkung.
Oh je.
Also manche Spieler schlagen dann, wenn es Ablenkung gibt, schnell über die Stränge. Ismael Jakobs hat Strafen bekommen, weil er rund um den Formel 1 Grand Prix zu viel gefeiert hat. Und es wird dann ein Spieler zitiert mit den Worten, sobald du am ersten Tag alle Boutiquen mal abklappert hast, gibt's da nicht mehr viel in Monaco. Ich weiß ehrlich nicht gesagt, wie weit der Kollege dann doch ein bisschen über Bord gegangen ist, weil ich weiß nicht, ob jetzt in anderen Städten die Fußballer so viel mehr am sozialen Leben teilnehmen oder mehr machen als Boutiquen abklappern. Aber ich fand's einen sehr schönen Einblick in die Welt Monaco.
Und ich drücke jetzt Adi Hütter und seinem Team noch mehr die Daumen, dass es klappt mit der Champions League. Dann kommt man nämlich ein bisschen rum.
Ja,
da gibt's auch viele Boutiquen.
Und wisst ihr was? Ich war schon mal im selben Supermarkt wie Adi Hütter.
Ja, cool, Uli. Das ist halt hier der
Sohn. Was kostet da der Liter Milch, Uli?
Ja, das ohne Witz, das war so krass. Also allgemein eine Portion Pommes, das habe ich mir noch gemerkt, 14 Euro vor fünf Jahren, 2019 müsste es gewesen sein, dass ich da war. Ich habe schon gesagt, okay, cool.
Im Restaurant oder die TK-Variante im Supermarkt? Nee,
das war ein Imbiss. Da hat uns die Besitzerin noch gesagt, es ist nicht alles teuer hier. Es gibt auch Sachen, die sind in Ordnung. Da habe ich gesagt, ich hebe mich richtig, Pommes 14 Euro, okay. Irgendwann erzähle ich auch mal die Geschichte, als uns Ralf Gunisch mit der gesamten Crew ins, glaube ich, teuerste Restaurant überhaupt eingeladen hat. Da hat er sich leicht unbeliebt gemacht. Hat eine Portion Spaghetti, glaube 48 gekostet oder so, weil 50 Gramm Kobe-Rind drin waren in der Carbonara. Also waren wir alle sehr glücklich mit.
Also er hat euch nicht eingeladen, sondern er hat gesagt, wir gehen da
jetzt hin. Er hat uns gesagt, komm, da gehen wir hin.
Ah.
Und hat dann
eingeladen.
Und hat dann gesagt, ach so, nee, ich habe ja nur reserviert.
Ah, das ist der St. Pauli-Lifestyle. Bisschen Straße.
Liebe Grüße an Ralf, ich sehe ihn Samstag endlich wieder.
Ganz liebe Grüße, ja, wirklich auch zurück. Das ist sehr schön. Erinnert mich an meine Zeit bei Neon, da gab es immer den Betriebsaufzug nach Davos und die Printredakteure konnten gar nicht verstehen, warum die Praktikanten und die Online nur die Pizza Margherita für 28 Euro bestellt haben. Nehmt doch das Fondue, das ist doch so gut. Ja, das sind 72 Euro. Guten Hunger. Wir bleiben mal hier drüben. Aber das ist was anderes. Sehr, sehr schön. Es fasert ein bisschen geradeaus. Vielleicht straffen wir uns ein bisschen, damit, also ich meine, ich habe Zeit, aber wir, glaube ich, sind bei Alex, müssten wir jetzt mal wieder vorbeikommen. Du hast schon ganz lange gefühlt nichts mehr gesagt, oder? Was hast du denn uns noch mitgebracht?
Monaco klingt doch nach Champions League, oder? Eigentlich ja schon. Ne? Vor nicht allzu langer Zeit haben sie ja auch Man City rausgeschmissen. Das hat auch Real Madrid geschafft. Achtung, schöne Überleitung. Ne? Naja, ging so. Aber auf jeden Fall, ja, ich bin auch bei der Champions League wieder angekommen. Da waren wir ja vorhin schon unfreiwillig bei Ulis Besprechung und ich würde auch gern anknüpfen, weil wenn schon die drei großen Spanier in der Champions League dabei sind, aber zwei rausfliegen und der eine schmeißt den Titelverteidiger raus, ist das, glaube ich, besprechungswürdig. Ich würde so zusammenfassen, Frust bei Barca, Enttäuschung bei Atletico und Catenaccio-Triumph von Real Madrid bei City.
Sehr schön. Lass mal mit Barca gerne anfangen, weil ich weiß, die sind deinem Herzen auch am nächsten. Welche Diskussion gab es denn da jetzt nach dem Spiel noch hinsichtlich des nicht gegebenen Strafstoßes beim Foul an Gündogan? Ich denke, die rote Karte ist unstrittig, oder? Darüber wird wahrscheinlich nicht so viel diskutiert.
Ja, es gab Schiedsrichterdiskussionen, also Diskussionen über den Schiedsrichter und Beschwerden, deswegen habe ich es ja auch Frust getitelt. Mhm. Da ist der Frust groß, weil sie natürlich eine Riesenchance verpasst haben, das wissen sie alle selber und dann bist du ja erst recht frustriert. Und sie sind besonders frustriert mit den Schiedsrichterentscheidungen. Also die Araujo-Rote war ihnen zu hart oder zu wenig Fingerspitzengefühl. Die Gündogan-Szene war ja kein Elfmeter. Da kann man tatsächlich, finde ich, drüber stark diskutieren, weil als Schiri kannst du es vielleicht nicht richtig sehen. Also in Realgeschwindigkeit hätte ich auch nicht gepfiffen. Das sah für mich nach gewollt von Gündogan aus, aber nicht irgendwie gefoult. Aber in der Wiederholung, in der einen, siehst du schon, dass er hinten in die Füße läuft und er diesen berühmten Gehfehler, wie man im Fußballerdeutsch so sagt, bekommt. Und wenn ich diese Zeitlupe habe, und der war hat die ja, dann würde ich schon mal anrufen bei meinem Schiedsrichter und sagen, du, das war doch nicht so wenig wie gedacht. Also strittige Szene, knifflige Szene, bin ich ehrlich. Ich jetzt in Realgeschwindigkeit auch nicht gepfiffen, aber mit Ansicht der Bilder würde ich mir vielleicht dann eher wünschen, dass man deinen Schiri da nochmal an den Bildschirm schickt. Und dann kann es natürlich anders ausgehen, also die Entscheidung. Und deswegen fühlte sich Barca da etwas benachteiligt oder ungerecht behandelt. Oder die Entscheidungen waren halt, wenn sie 50-50 waren, zugunsten von PSG. Und deswegen, ja, ganz, ganz viel Frust bei Barca. Der Einzige, der so richtig, also Xavi hat auch wieder geledert, wurde ja auch wieder des Feldes verwiesen. Ja, ja. Ne? Der wurde in der Saison so oft mit gelben Karten und roten Karten bedacht. Ich weiß nicht, was er da immer brüllt und schreit. Und
naja, diesmal hat er ja dem Schiedsrichter in Anführungszeichen nur gesagt, dass er sehr schlecht ist. Und dann musste er gehen. Das war ja seine Verteidigung. Ist, Mensch, ich habe ihm doch nur gesagt, dass er scheiße pfeift.
Ja, es ist wirklich auffällig, dass er ständig gelbe und rote Karten auch in der Liga bekommt. Also das ist wirklich, zieht sich wie ein roter Faden. Vielleicht sollte man sich da auch mal ein bisschen hinterfragen. Aber nochmal, ich bin ja da nicht dabei gewesen an der Seitenlinie. Also ich kann ja nicht sagen, ob er nur laut war oder ob das eine rote Karte, rote Karten würdig ist, Platzverweis würdig. Aber es passt natürlich ein bisschen ins Bild. Ne? Der Frust ist einfach enorm, auch bei der Mannschaft, beim Trainer natürlich. Ich glaube, es gab ja noch eine rote für, ich weiß aber nicht welchen offiziellen, ob sein Bruder war, der Co-Trainer. Habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, der Co-Trainer hat es erwischt, ja. Also ja, Frust groß. Und der Einzige, der quasi Tacheles geredet hat, ohne über den Schiedsrichter zu wettern, war Gündogan in seinem Interview. Und hat dann auch klar gesagt, naja, du musst dich einfach besser anstellen, ne? In Richtung Araujo, da kannst du nicht so hingehen, da musst du dich klüger anstellen, dann musst du ihn ablaufen, kannst nicht da an der Schulter ziehen, also du lädst ihn ja ein, den Spieler, jeder, der Fußball gespielt hat und vielleicht eine Offensivposition inne hatte, weiß, wenn du da kreuzt und der, ne, kommt da wie so ein D-Zug angerauscht, dann weißt du, was dir der Verteidiger anbietet und dann nimmst du das natürlich an und der Verteidiger muss sich da klüger anstellen. Und das ist jetzt auch kein 19-Jähriger mehr, Araujo. Also da hat Gündogan schon auch gesagt, sie waren in den wichtigen Momenten zu ungestüm, zu unreif, zu unklug. Ne? Cancelo, die Elfmeterszene, hatten ja trotzdem Chancen. Also du hättest dieses PSG ja wirklich schlagen können, selbst in Unterzahl. Dann waren sie teilweise zu defensiv, vor allem kurz nach der Halbzeit und vor der Halbzeit, obwohl sie es angesprochen hatten. Also eigene Fehler, eigene Unzulänglichkeiten und deswegen Schiedsrichterentscheidungen mit vermeintlich 50-50 Entscheidung gegen sie und deswegen war der Frust enorm bei Barca.
Ja, das kann man auch verstehen wegen der vergebenen Chance natürlich, aber ich sehe es auch so wie du, da waren allein sportlich gab es da viele Dinge, die Barca nicht gut gemacht hat in diesem Spiel, also eben zum Teil die Chancen, ich meine einmal muss Lewandowski zum Beispiel noch abspielen, sie sind auch irgendwann hektisch geworden in einer Phase, in der es nicht sein musste und eben auch solche Fehler, also es war eben nicht Kubasi, der gerade erst 17 Jahre alt geworden ist, der diesen Fehler gemacht hat, da hätte jeder gesagt, na gut, das passiert halt einfach auf diesem Niveau, sondern es war halt derjenige, der quasi ihm eigentlich so ein bisschen die Leitfigur sein sollte in diesem Spiel, so wie er auch im Hinspiel ist der Fall war. Und dann scheidest du halt auf diesem Niveau dann auch mal aus, aber.
Ja. Vor allem darfst du da, also Gündogan hat es ja auch gesagt, wenn du wegbleibst, zieht der Stürmer vielleicht weg. Barcola war es, ne? Der war schon im Hinspiel nach der Einwechslung so brutal stark, der war wieder der Gamechanger. Wie ich fand, selbst wenn er auf den Torwart zugeht, vielleicht hält ihn Ter Stegen und selbst wenn er das Tor macht, dann steht es 1-1. Wir sind ja trotzdem weiter. Also ein Gegentor ist ja nicht so schlimm wie, was waren 60, 70 Minuten in Unterzahl. Das ist ja immer die schlimmere Variante und deswegen, da musst du so schlau sein als Fußballer und dann lässt du ihn halt ziehen und vielleicht hält Ter Stegen und selbst wenn er ihn macht, ist ja nicht viel passiert. Also das war einfach, ja, unreif, unklug. Und deswegen umso frustrierender, weil es ja so unnötig war, ne? Hast das Hinspiel gewonnen und auch im Rückspiel, selbst in Unterzahl hattest du ja 2-3 richtig gute Chancen und du hast gemerkt, wenn du offensiv spielst, wenn du drauf gehst, wenn du mutig bist, dieses PSG ist zu knacken, ist wackelig. Vorne war PSG auch im Hinspiel, finde ich, sehr, sehr gut, aber gegen den Ball in Umschaltsituationen hast du gemerkt, also bei 11 gegen 11 bin ich mir sicher, kommt der FC Barcelona weiter, keine Frage.
Und ist Kubasi jetzt wirklich das nächste große Ding oder war das so, man hat das ja auch manchmal, das ist quasi so, Olli Kirch hat auch mal in der Champions League ein ganz fantastisches Spiel gemacht.
Uli Hebel sagt ja und dem würde ich niemals widersprechen wollen.
Mein Crush. Sag ich euch, wie es ist. Das ist ein sensationeller Fußballspieler. Also,
ja, gehe ich mit.
Da, wenn, das geht nicht, dass der unklar wird in der Birne, glaube ich, wenn du mit 17 so solche Auftritte hinlegst, dann habe ich das eher nicht. Wenn der gesund bleibt, dann geht es weit mit dem, weil das
Generational Talents schreibt man immer auf Twitter und X, ne? Und da bin ich hundertprozentig dabei. Also ich habe das auch schon ein bisschen so aufgeblasen, auch im anderen Podcast bei Tiki Taka, aber ich wiederhole es gerne. Für mich das größte Innenverteidiger-Talent, das ich in der Altersklasse in meinem Leben gesehen habe. Mir fiele da nur einer ein, der in so jungen Jahren wohlgemerkt, ne? Es geht um 16, 17, 18, 19, diese Altersklasse, der da auf diesem Niveau so abgeklärt, ruhig ist, alle Anlagen hat, wirklich alle, die es gibt. Mir würde vielleicht in jüngster Zeit die Licht einfallen, der ja sehr, sehr jung auf sehr hohem Niveau spielte, aber Eredivisie damals. Ne? Aber der war ja auch schon mit 18 Kapitän, wo du gesagt hast, boah, das ist das Komplettpaket in so jungen Jahren. Aber
ganz, gut, ganz, ist, ganz andere Liga. Also, sorry, andere Liga.
Ich sag ja nur, der würde mir einfallen, dass ich sage, den packe ich irgendwie in so eine Kategorie, dass ich sage, boah, wenn der jetzt schon in dem Alter so reif ist, alles mitbringt, das kann einer werden, der ganz, ganz hoch geht. Aber
der ist doch schon. Das ist aber der Einschub, den ich gerne noch machen will. Ich mache jetzt einfach einmal Werbung. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, aber ich verpflichte dich noch. Ich habe Flo Blüchel, der ja Scout war bei Arsenal und bei Bayern, schon gebeten, er möge den einmal durchleuchten, ob der genau mitgeht mit dem, was ich mache. Und dann machen wir einen Barca-Schwerpunkt irgendwann nächste Woche bei Rondo TV. Weil ich
Kubasi-Schwerpunkt.
Ja, den mache ich schon draus, keine Angst, weil ich mit der These reingegangen bin, dass der Typ, also das ist aber der Einschub, den ich gerne machen möchte, selbst wenn der sich gar nicht mehr entwickelt, ist das schon nahe der Weltklasse, weil der alles hat, aber der ist 17, also das heißt, der wird sich entwickeln und der hat halt genau die richtige Größe, glaube ich, fürs moderne Spiel, der ist nicht klein, der ist aber auch, also nicht Lisandro Martinez klein, 1 über 1,80 oder so, sondern der ist etwas größer, der ist nicht super schnell, aber super clever, die Schnelligkeit auszunutzen. Der hat das mag ich immer an Verteidigern sehr, sehr gerne, insbesondere Innenverteidigern. Wenn der in so einem jungen Alter schon eher reaktiv ist als proaktiv, dann ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen und das ist er definitiv, aber in den richtigen Sequenzen, und Timing ist das wichtigste Wort, glaube ich, im aktuellen Profifußball, in den richtigen Sequenzen ist er aggressiv. Und der hat den Touch eines Barcelona-Mittelfeldspielers. Also das Barcelona ist in dem Fall dick zu unterstreichen. Der spielt ja die linienbrechenden Bälle. Das ist die Zahlen, die sind komplett von einer anderen Welt, die der auch im Hinspiel aufgelegt hat. 13 linienbrechende Bälle gegen Paris Saint-Germain.
Ja, da gab's
die sind schon auch aggressiv, ne? So ist es nicht.
Eine Grafik, die ich irgendwo gesehen habe, dass er, obwohl er im März, glaube ich, erst in der Champions League gespielt hat, jetzt schon die zweitmeisten linienbrechenden Pässe in der gesamten Champions League-Saison.
Ist auch so.
Der war in der Vorrunde gar nicht dabei in der Gruppenphase.
Ja.
Klar, diese 13 im Hinspiel, ne, die blasen das Ganze auf, statistisch. Aber wir atmen aus, Max, es tut mir leid, aber Uli ist schuld.
Ich bin ja froh, dass ich diese Nachfrage gestellt habe. Also das ist ja, ich meine, ich fand ihn ja auch gut, aber ich wusste ja nicht, was ich hier lostrete. Also das ist ja der Wahnsinn. Ich war am Freitag am Rande eines Jugendtrainings in Grünwald gesessen und da gab es so einen Vater hier so mit, Pullover über die Schulter und so weiter. Und der hat jedem, da saßen so ein paar Mütter und ein paar andere Väter, der hat nur von Kubasi erzählt. Der hat immer noch gesagt, dass er 16 ist, also er hatte nicht mitbekommen, dass er gerade erst 17 geworden war, aber der hat jedem erzählt, hast du das gesehen? 16, der hat Mbappé komplett aus dem Spiel genommen.
Ja, wirklich so.
Da dachte ich mir noch so, ja, vielleicht ein bisschen zu begeistert von ihm, aber jetzt, wenn ich Uli hier höre, hätte ich eigentlich sagen müssen,
da gibt's nicht
hier
genug
ist die Nummer vom Herrn Hebel. Ihr könnt, da könnt ihr gemeinsam einfach ein bisschen absuchten.
Ich komme mal nach Grünwald irgendwann, da hätte ich Spaß. Also ohne Witz, ich spreche, das wisst ihr hoffentlich selten in solchen Superlativen von insbesondere jungen Spielern, weil es einfach nicht geht, aber in dem Fall ist es, also als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, wer zum Teufel ist das? Und wie geht das mit 17? Das ist, also nochmal, nicht nur, weil er 17 ist, aber besonders, weil er 17 ist. Echt super gut. Also ist so mein fußballerischer Crush. Ich wäre immer das gerne gewesen als Fußballspieler, wenn es nur ein halbes Prozent gewesen wäre.
Ich wäre auch gerne ein Spieler gewesen, der von dir
so. Man muss dazu sagen, Uli war Verteidiger, vielleicht ist er deswegen so verliebt, ne?
Ja, und ich muss kurz einschränken, also Mbappé kommt auf so ein Spiel nehmen, so schwer ist das nicht, hat sein Trainer auch gemacht zuletzt ständig. Also,
und er sich selbst auch.
Sehr schön. Aber jetzt beende ich hiermit die Paw Patrol. Das reicht jetzt.
Endlich.
Das reicht, das ist ja sogar, Paw Patrol ist super.
Ist ja sogar mir zu viel, Lobhudelei.
Wir müssen ja noch über Atletico sprechen.
Stark.
Ja.
Was war denn zur Hölle mit Atletico los? Also ich will es jetzt nicht kleinreden. Nein, liebe BVB-Fans, bitte lasst meine Inbox in Ruhe. Ich habe es ja verstanden, es war ein gutes Spiel. Ich habe es nicht erwartet. Aber ich konnte nicht erkennen, Alex, was Atletico sich vorgenommen hatte. Und ist das jetzt eine neue Entwicklung? Gibt es das jetzt schon häufiger, dass Atletico manchmal so ein bisschen lost wirkt in seinen Ansätzen? Nee. Oder war das eine Ausnahme?
Nee, das ist das Atletico der diese Saison, vielleicht auch sogar, glaube ich, schon der letzten Saison. Das ist nicht mehr dieses Catenaccio-Atletico, das kann Real Madrid wesentlich besser. Das haben wir in einem anderen Spiel gestern Abend im Etihad gesehen. Nee, Atleticos Spiele sind häufig wild, häufig, wie soll man sagen, hat es verschiedene Geschichten, nämlich wenn Atletico früh presst, wenn Atletico drauf geht, wenn Atletico mit Selbstbewusstsein, mit Selbstvertrauen spielt, mit vielleicht auch einer Portion Verzweiflung oder Entschlossenheit, wie auch immer sich das speist, dann können sie jedem Gegner brutale Probleme machen. Grüße an Inter. Wenn sie aber in die Defensive verfallen, wenn sie verwalten wollen oder wenn sie Angst haben, ihren Vorsprung zu verspielen oder wenn sie den verteidigen wollen oder warum auch, was auch immer da psychologisch dahinter steckt oder taktisch, dann sind sie immer, haben sie ein anderes Gesicht und sind schlagbar und sind auch von egal welcher Mannschaft wirklich schlagbar. Also sie haben immer auch in einem Spiel verschiedene Gesichter. Sie verlieren ihren Faden, mal finden sie ihn nicht, mal wollen sie ihn nicht, weil sie ja wirklich teilweise aktiv, absichtlich, defensiv werden und dann sind sie hinten nicht mehr dieses Atletico der der berühmten, was war das, 2013 bis 2016er Jahre, ne, wo sie die Bayern so zum Beispiel rausgeschmissen haben, wo sie zweimal im Champions-League-Finale waren. Da war es immer basierend auf der Defensive, auf der grundsoliden, auf dieser ja bissigen Abwehr. Das haben sie jetzt nicht mehr. Sie sind offensiv wesentlich besser. Das hat man jetzt auch gesehen. Sie haben ja zweimal auch im Rückspiel getroffen, im Hinspiel zweimal getroffen, hätten das dritte machen können. Sie haben gegen Inter, was waren es, 2 oder 3 Tore geschossen. Also du hast gesehen, sie haben vorne gute Momente, aber hinten, das kriegen sie irgendwie nicht mehr so hin. Und dieses Atletico der zwei Gesichter, das hast du gegen den BVB schon im Hinspiel übrigens gesehen. Ne? Da waren sie, weiß ich nicht, 50, 60 Minuten tonangebend. Da kam der BVB gar nicht mit dem Pressing zustande. Und dann hatten sie ihr 2-0 und wurden reaktiv und wurden defensiv. Und dann geben sie das Spiel aus der Hand, laden den Gegner ein. Und selbst ein BVB, der von allen Viertelfinalmannschaften, die mit Abstand schwächste war, findet im Metropolitano, wo sie erst ein Spiel verloren haben, Atletico in der Saison gegen Barca, finden sie ins Spiel und können ja fast den Ausgleich machen.
Ja,
müssen sie. Und dieses Atletico der verschiedenen Gesichter hast du eben im Rückspiel auch gesehen. Ne? Da waren sie plötzlich nach der Pause da und waren bissig und glauben an sich und haben Chancen und verballern die und machen die mal. Aber hinten kriegen sie es nicht so solide hin, dass sie über 90 Minuten das wegverteidigen können und werden ja auch teilweise wild und dann kann sich so ein wildes Spiel in beide Richtungen entwickeln, ne, mit Hin- und Rückspiel. Wenn du es guckst, kannst ja nicht sagen, der BVB ist verdient weitergekommen oder war besser. Das war ein wilder Schlagabtausch, ein bisschen wie bei Barca gegen PSG, und die eine Mannschaft, die ihre Chancen eiskalter machte, ist halt weitergekommen. Und wenn du an die Morata-Chance denkst und an noch irgendeinen in der zweiten Halbzeit, das sind 1000%, wenn du die machst, wenn du ans Hinspiel denkst, das 3-0 nach dem Standard am zweiten Pfosten, den Kobel hält, der muss ja eigentlich auch drin sein. Dann könntest du sagen, Atletico kann das locker auch gewinnen, aber in entscheidenden Momenten war der BVB halt eiskalter, abgezockter. So ist Atletico raus und ist natürlich enttäuscht mit sich selbst. Ne?
Eiskalt und abgezockt. Das ist die Überleitung zu Real. Es geht jetzt gerade viral, diese Gegenüberstellung von Pep Guardiola, der an der Taktiktafel völlig manisch irgendwie Laufwege zeigt, und auf der anderen Seite eine Compilation von Carlo Ancelotti, der mit seinen Spielern tanzt. Und die Überschrift dazu ist irgendwie, der eine macht es über Taktik, der andere über Friendship, was ich ein sehr großes Wort finde in diesem Zusammenhang. Ist es denn wirklich so? Also warum schafft das Real immer wieder?
Warum schaffen sie das? Weil sie, glaube ich, diesen Glauben an sich selbst haben, komme es, was es wolle. wir, egal auf welche Art und Weise, wir halten das aus oder wir können das drehen. Ne? Vor 2 Jahren war es diese berühmte, der Glaube an sich selbst, dass man es doch drehen kann, obwohl sie ja wirklich gegen PSG und City teilweise, also nicht nur hinten lagen, sondern auch wirklich die schwächere Mannschaft waren, teilweise ja kaum stattfanden. Und dann haben sie es noch gedreht durch Glaube.
Die Saison des Klappstuhls.
War das die Saison des, nennt man das so, ja, okay.
Ja, das war auch David Alaba, der den Stuhl hochhält. Das ist für
ich
immer
wusste nicht, dass das ein geflügelter Begriff ist.
Aber nein, okay. Für mich in meinem Kopf.
Ja, und jetzt haben sie es eben auf eine andere Art und Weise gezeigt, indem sie sagen, ja, wir können leiden, wir können das aushalten, wir können verteidigen, wir können auch 120 Minuten verteidigen. Das war ja wirklich Handball über fast 120 Minuten. In der ersten Halbzeit hatten sie auch noch gute Umschaltmomente, ne, so 3-4 Real Madrid, aber ansonsten standen sie ja nur hinten drin, aber haben das eben Atletico-esk verteidigt, wie eben damals, als Atletico so stark war. Du erinnerst dich ja gegen die Bayern, da war ja, glaube ich, Atleti auch, ne? Mhm. 85 von 90 Minuten. Nicht mal in der eigenen Hälfte, sondern teilweise im eigenen Strafraum. Und das war jetzt bei Real auch. Ja, aber was mit City los war, ich glaube, das könnte wahrscheinlich Uli dann besser erklären, warum die, das war ja gegen Arsenal schon der Fall, habe ich es ja auch gesehen, warum die so wenig Ideen haben, so wenig Inspiration, warum sie immer langsamer werden im Spiel. Also nicht mehr diese Schnelligkeit in ihren Handlungsaktionen, in ihren Angriffsaktionen haben, warum Haaland so gar nicht stattfindet, war gegen Arsenal ja das Gleiche. Ich glaube, weniger Ballaktionen als wahrscheinlich der Balljunge hinterm Tor des Gegners. Also wirklich, ja, ganz, ganz besonders. Aber eben dieser Spirit der Champions League, ne, diese Resilienz, ne, die hat eben Real Madrid wie kein anderer Verein. Und die können weiterkommen auf verschiedene Art und Weisen, eben auch, indem sie einfach mal mauern, alles aushalten und dann im Elfmeterschießen die Ruhe behalten, während bei den anderen vielleicht, ja, die Nerven ein bisschen gehen oder, ja, der Frust größer wird, man den Faden verliert und Real bleibt cool, selbst wenn sie nicht mal richtig viel Fußball spielen.
Ederson als vierter Schütze, sage ich nur. Oder war es dritter Schütze? Ich
bin das war vierter. Der beste Elfmeter von allen. Ja.
Der einzige kleine Bände. Netz von City, tatsächlich. Und der letzte von Rüdiger war, also vor der Schussstärke kann man drüber diskutieren, aber platziert. Uli, magst du was zu City sagen oder hast du eh schon keine Laune mehr, nachdem wir so lange Arsenal gemacht haben?
Nee, auch enttäuschend, City, muss ich sagen. Hat sich, wie Alex schon sagt, ein bisschen angekündigt. Ich kann es nicht erklären. Trotz der Ergebnisse, die im Moment ja gut sind in der Liga, ist auch da das Gefühl, na, irgendwas so ganz haut's nicht hin. Es ist oft die Einzelaktion, die es entscheidet und seltener der zusammengeklebte Spielzug, der es ja zumindest um diese Zeit letzte Saison geworden ist, war ja auch nicht alles Weltklasse. Bis zum Achtelfinale haben die sich auch ganz schön gemüht. Ich weiß es nicht. Letztes Jahr um die Zeit weiß ich von einigen atmosphärischen Störungen, von denen ich jetzt nicht unbedingt berichten kann. Gibt ein paar, die müde scheinen oder es wahrscheinlich auch sind. Gibt ein paar, die ja nicht so ganz glücklich sind mit ihrer Rolle sozusagen. Gibt in Jack Grealish zum Beispiel jemanden, der natürlich wahnsinnig wichtig war, gerade in der Phase, weil er Leute auf sich gezogen hat in der letzten Saison und damit halt Räume geöffnet hat, der einfach gar nicht performt, einfach nicht gut drauf ist, der wohl auch ein paar mentale Probleme hat, nachdem im Dezember eingebrochen worden ist bei ihm, so hat das Guardiola immer wieder erklärt, hat ihn sich jetzt aber selber auch ein paar Mal gepackt schon auf dem Feld, weil es ihm einfach nicht genügend Aktivität gewesen ist. Doku finde ich relativ ausrechenbar, wenn auch schwierig zu verteidigen, aber vergleichsweise ausrechenbar und der lässt natürlich das Spiel schon oftmals einfach mit dem, wenn der den Ball bekommt, geht entweder das 1 gegen alle gut, oder der Ball ist halt weg. Und das gibt's ja bei City so gesehen gar nicht. Also ich nehme weniger Spielkontrolle wahr. Und bei City heißt ja Spielkontrolle automatisch immer Gegnerkontrolle. Weil halt abseits des Balles wahnsinnig viel passiert. Aber du hast halt in Haaland jemanden, der eh nicht so Teil des Kombinationsspiels ist. Und wenn dann Doku auch noch kommt, dann ist es ja eh immer nur Hero Ball. Und das ist so strukturell das, was ich am ehesten wahrnehme, was mir nicht ganz so gut gefällt. Aber da reden wir jetzt von 10%. Das hätte gestern, also bei allem Respekt für Real Madrid, und den habe ich mehr als nur, weil das hat oftmals nichts mit Logik zu tun in der Champions League, warum die weiterkommen. Und das ist dann wieder eine gewisse Logik. Aber die hätten sie gestern schlagen müssen, also ohne Wenn und Aber.
De Bruyne hat halt diesen Elfmeter auf dem Fuß, ne? Also die Direktabnahme aus 11 Metern, glaube ich. Hau da drüber. Das war ja Kurz nach dem 1-1. Wenn du das 2-1 machst, ist das Spiel tot. Dann ist mir Real Madrid weg. Weil Doppelschlag in der, keine Ahnung, 75., 78., weiß nicht, ob die sich davon noch erholen.
Da bin ich mir gar nicht mal so sicher in der Saison.
Von daher Fine Margins, City, ne? Ja, aber es sind aber, halt fine margins. Das ist halt Champions League, ne? Wir reden bei Barcelona, genau, bei stimmt, Atletico, ja, die Riesenchancen, Morata 1 gegen 1. Das sind fine margins auf diesem Niveau zwischen diesen Weltklasse-Mannschaften. Und da kannst du ja keine Fehler erlauben, haben wir gesagt. Und der Fehler ist da, ja, De Bruyne schießt halt übers halbleere Tor. Das ist ein Fehler, der dich halt kosten kann.
Ja, und du hast aber schon, das fand ich schon gut, dass Uli das auch nochmal angesprochen hat, du hast dieses systematische Problem, dass Haaland nicht eingebunden ist. Also genau, Uli, ja, sagt, er ist nicht Teil des Kombinationsspiels. Wenn du dir die Passmap, ja, auf The Analyst anguckst, da gibt es nicht mal einen Strich zu ihm. Ja. City hat 920 Pässe gespielt, Haaland hat 7 Pässe gespielt. Der hatte 21 Ballkontakte. Also sprich, im Kombinationsspiel musst du nur 9 Feldspieler rausnehmen, nicht noch den 10. Der 10., da reicht es, also in Anführungszeichen reicht es, ist natürlich auch nicht so einfach, wenn du den Man magst, wenn du einfach weißt, okay, da ist jetzt jemand bei ihm, damit er den Abschluss nicht macht. Aber er wird sich nicht zwischen die Ketten fallen lassen, der wird, ja. Und das ist halt dann vielleicht auch nur
Unterschied. Deswegen wurde er ja dann ausgewechselt durch Alvarez, der eben im Kombinationsspiel wesentlich besser ist. Aber hinten raus hat ja Haaland im Elfmeterschießen gefehlt, der ein sehr sicherer Schütze ist, und du hast 2 verballert. Also wie, ja, man es dreht und wendet, unglücklich.
Und Alvarez, ja, hatte 10 Pässe. Also kam natürlich jetzt auch später in der 91. hat er noch eine halbe Stunde gespielt. Aber das ist einfach, so spielt halt City aktuell. Die Gefahr kommt halt aus dem Rückraum, aus dem Halbraum und dann in den Strafraum hinein. Aber die Gefahr ist nicht quasi, schau dir an, wie Harry, genau dasselbe Ding. Harry Kane hat ja auch 5 Pässe gehabt, 9 Ballkontakte in der ersten Hälfte. Ganz andere, gut, Art der Einbindung
bei Bayern.
Und das ist in der Premier League auch ausgerechnet auf eine, also der ist immer noch, hat eine gute Energie, hat eine gute Körperlichkeit und auch einfach Instinkte und das absolute Zutrauen in sich selbst, deswegen passiert immer was, aber das ist schon ausgerechnet. Also das, was ja City in der vergangenen Saison das Mühe-Überraschung gegeben hat für alle anderen Gegner, so das eben, früher konntest du vorhersehen, dass sie unvorhersehbar sind. Und in der letzten Saison war es ja so, dass teilweise ein langer Ball auf Haaland und oftmals auch von der linken Seite aus, weil Grealish halt 2 Leute wie so angesogen hat. Und dann gab es halt schnell den Wechsel, das heißt jetzt kurz, und dann auf Haaland in die Tiefe oder sogar mal einen diagonalen Ball auf ihn selbst. Und dann ist halt nur sowas wie Chaos passiert, weil es plötzlich 1-1 oder 1-2 gewesen ist. Und das haben alle gecheckt, auch in der Premier League, das haben alle gecheckt, dass das eigentlich die einzige Möglichkeit ist, wie sie ihn einbinden, weil er eben niemals kurz kommt, weil er niemals auf 10 fällt oder gar tiefer. Und deswegen ist er ja vergleichsweise leicht zu verteidigen, es sei denn, du kriegst ihn wieder ins 1-1 oder ins Laufduell, dann gibt's immer noch die Abende wie gegen Luton im FA Cup, wo er halt 5 macht, ne? Weil, ja gut, wenn ihr es halt so wollt, dann kriegt er es auch so.
Ja. Uli, du hast vorhin gesagt, Tuchel hat Arsenal gegen Aston Villa angeschaut, hat sich dann den Gameplan abgeguckt und hat den umgesetzt. Ich sag, Ancelotti hat sich City gegen Arsenal angeschaut, hat den Gameplan von, ja, Arteta angesehen. Stimmt. Hinten alles dicht machen. Ob wir über die eigene Hälfte rauskommen oder nicht, ist uns nicht so wichtig. Und den hat er dann umgesetzt und so ist er weitergekommen. Also es war ja wirklich Arsenal gegen City in 2.0, ne? Auf, nur halt mit einer anderen Trikotfarbe. Aber was Arsenal damals so grandios gemacht hat, hat Real Madrid jetzt wiederholt.
Kann der jetzt nicht sagen, ob es strukturell genauso war. Dazu habe ich es nur mit einem halben Auge gestern verfolgt, weil ich halt das halbe immer auch bei Arsenal hatte und eigentlich eher sogar mehr, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber die grundsätzliche Herangehensweise, das auszuhalten, das ist gut möglich, ja.
Ja, und vor allen Dingen, ganz kurz dann noch rein, du musst dann halt eben schauen, dass du Haaland die Tiefe nicht gibst. Und das haben sie ja brillant umgesetzt, weil wenn du dann eben, ja, so tief, ja, aber das ist ja schon, das klingt dann einfach zu sagen, ja gut, die standen halt hinten drin, aber das hatte ja auch eine übergeordnete Idee, weil wenn eben Haaland die Tiefe nicht kriegt und diese Läufe nicht möglich sind, dann musst du halt noch konzentriert in der Box verteidigen und das können sie, deswegen, ich glaube, wie Guardiola hat es ja vor dem Rückspiel oder vor dem Hinspiel, nach dem Hinspiel gesagt, ja, Real ist die Königin dieses Wettbewerbs und da ist halt was dran. Also du kannst dann halt, sie können dann halt auch auf unterschiedliche Art und Weise das Ganze irgendwie, genau, zu Ende bringen. Mhm. Ja.
Ich bleib trotzdem dabei, das war keine Taktik von Ancelotti, sondern er tanzt halt einfach so viel mit seinen Spielern. Da könnt ihr mir erzählen, was er wollt. Das kann doch gar nicht sein, dass das hier irgendwie Ancelotti-Taktik und so weiter gibt's ja nicht. Also damals, Friendship, als er bei Bayern war, konnte der gar nichts. Genau, absolut. Friendship, und bei Bayern hatte er keine Friendship, deswegen musste er weg. Gott sei Dank sind sie den los. Ich freue mich auf Julian Nagelsmann.
Bei Robele war es auch nur das Abendessen in Dortmund. Ne?
Das, ja, genau. Das ist manchmal, ja, kein so Friendship, einfach. Gell?
Ja. Kein Friendship, ne?
Ja, eben. So ist es einfach. So.
Kein Friendship, keine Party.
Kein Friendship, keine Party. Langsam keine Zeit mehr.
Ist das der Folgentitel?
Ja, mal gucken. Oder Paw Patrol, oder muss ich mal gucken,
Paw Patrol, was ich da nehme. Muss schon gewinnen, also bei aller Liebe.
Okay, ich sehe schon. So, jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen anziehen, langsam mit dem Tempo. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass jetzt die verbleibenden Themen ein bisschen kürzer werden. Ich glaube, wir sprechen nochmal über die Serie A, wenn ich nicht komplett den Track verloren habe.
Ja, gehen wir noch kurz. Es ist eigentlich auch nicht Serie A, sondern es ist Atalanta und hat dann ja auch wieder was mit Europa zu tun, weil wir nochmal über dieses 3-0 an der Anfield oder darüber auch ganz kurz, ich werde mich kurz halten, das Atalanta-Konstrukt vielleicht auch nochmal beleuchten. Also 3-0 an der Anfield Road, weiß jetzt nicht, wie viele Mannschaften das in einem K.O.-Spiel gewinnen oder gewonnen haben. War ja auch schon der zweite Sieg an der Anfield Road, war so emotional, besonders weil sie ja damals zu Corona-Zeiten schon zu Gast waren, damals noch ohne Zuschauer in der Champions League, und deswegen hat Gasperini und für den ganzen Verein war das jetzt halt sozusagen dieses erste echte Anfield-Spiel quasi, und das dann jetzt mit so einem Statement zu beenden, ja, Klammer auf, am heutigen Donnerstag ist das Rückspiel, Atalanta ist noch nicht weiter, Liverpool hat ja auch schon 5-0 mal in Bergamo gewonnen, also die wissen schon, dass das erst die erste Halbzeit war, aber dieses Spiel wird bleiben, Gasperini hat es auch gesagt, einfach die Art und Weise, und auch vorhin fiel ja der Begriff, wie schön diese Vereine, die den ganzen Stadt hinter sich vereinen, wir haben das Beispiel bei Bilbao und das Beispiel Bergamo ist da halt auch ganz klar zu nennen. Das war schon vor einigen Jahren so, dass das sehr eng, Bergamo und Atalanta, wahnsinnig eng verknüpft wurden, und durch die tragische Corona-Situation, die ja in Bergamo in Europa ihren Anfang nahm, ist das nochmal enger zusammengerückt, und die Bilder hat man ja auch gesehen, wie Scamacca und Co. immer vor der Atalanta-Kurve dann oder direkt im Block drinnen waren. Also da ist schon, wenn Atalanta europäisch unterwegs ist, dann ist wirklich auch viel mehr als nur ein Fußballverein unterwegs. Und dementsprechend wollte ich das nur nochmal ganz kurz mitbringen, auch dahingehend, dass Atalanta jetzt, was sind wir jetzt, Mitte April, noch in allen drei Wettbewerben oder in all drei ihren Zielen ist, also sind im Pokal noch im Halbfinale und in der Liga sind sie noch im Rennen um die Champions League Quali, was sozusagen ihre Meisterschaft ist, und dementsprechend, ja, hat Gasperini wieder mal, ich glaube sein 9. Jahr jetzt, wieder mal eine besondere Geschichte geschrieben. Und den einen letzten Punkt möchte ich noch bringen. Ich glaube, Uli, war es bei uns sogar, als wir vor kurzem mal Napoli gegen Atalanta hatten, glaube ich, da habe ich ihn mal kurz angerissen. Ich finde, das Besondere an Gasperini ist, dass mittlerweile ja eine ganze Trainerschule in Italien ihm so ein bisschen nacheifert. Also es gibt ja diese ganzen Paladinos, Tudors, Juric bei Torino, selbst Thiago Motta, der klar einen anderen Fußball spielt, das war sein Spieler. Also die sind alle von Gasperini inspiriert. Und das Besondere ist daran, dass er sich mittlerweile dadurch auch seine zukünftigen Spieler bei anderen Vereinen selbst heranzüchten lässt. Das beste Beispiel ist jetzt eben Isak Hien, ein schwedischer Innenverteidiger, den haben sie im Winter geholt von Hellas Verona, und Hellas Verona spielt seit Jahren diesen Stil, erst unter Juric, seinem ehemaligen Kapitän, dann langen Co-Trainer, heute bei Torino, der so Atalanta 2.0 spielen lässt, und später Tudor, der auch so dieselben Prinzipien hat, und im Prinzip hat sich Gasperini jetzt einen Innenverteidiger geholt, den er im Winter 1:1 schon quasi in sein Konstrukt reinsetzen konnte, weil der genau weiß, was der Gasperini Fußball ausmacht, ohne dass er überhaupt mit Gasperini einen Tag lang gearbeitet hat. Und Hien war jetzt zum Beispiel auch in der Anfield Road, der zentrale Mann in dieser Dreierkette, hat 0 gespielt gegen Liverpool, hat das davor auch gegen Napoli gemacht, hat Osimhen aus dem Spiel genommen. Also das nur so als kleines Beispiel, dass sozusagen Gasperini seine eigene Kreatur geschaffen hat, die ihn jetzt auch abseits quasi von seinem eigenen Bestreben oder seinem eigenen Handeln bei Atalanta ihre Früchte trägt und dadurch ihm auch Spieler zubringt, die unter sein Zutun vielleicht gar nicht erst in die Richtung gegangen wäre, weil eben dieses mannorientierte 1-gegen-1 verteidigen, mutig nach vorne verteidigen, auch immer ein bisschen auf der Grenze, aber halt eben dieses risikobehaftete, antizipierend agieren, und ja, da hat er sich sozusagen was zurechtgelegt, von dem er jetzt auch noch profitiert, auch wenn die Spieler erstmal woanders ausgebildet werden.
Auch da werde ich eine Ligatour verlinken. Ich glaube, sie hieß sogar Sag niemals Gasperini. Ach, das waren die alten Ligatour-Zeiten, wo ich mich noch voll ausge... Da haben wir über diesen Gasperini-Tree an Trainern auch schon
gesprochen. Ja, genau. Und jetzt erntet er die Früchte sozusagen auch woanders.
Quasi. Das ist doch stark. Genau. So, und jetzt haben wir nochmal Premier League, Uli.
Jetzt muss ich schnell überlegen. Ich würde wahrscheinlich gerne über Nottingham Forest sprechen wollen. Also gerne ist jetzt sehr übertrieben in dem Kontext, aber nach all dem, was wir jetzt schon so die letzten Male gemacht haben, sind die, glaube ich, eine Weile nicht mehr vorgekommen. Und ein bisschen was hat sich getan bei denen, und sei es nur der Punktabzug in der Länderspielpause in der letzten Mitte März von 4 Punkten, die wir, glaube ich, auch noch nicht besprochen haben.
Doch, das haben wir schon kurz angesprochen in der letzten Sendung, genau. Das war bei den Awards mit dabei.
Ah ja, okay, möglicherweise. Also bis heute, lassen wir das Thema vielleicht weg, bis heute wahnsinnig undurchsichtig, wem, warum, was abgezogen wird. Eigentlich müsste nach meinem Dafürhalten Nottingham sogar mehr abgezogen worden sein als Everton, aber die haben da wiederum aus Goodwill quasi +4 wiederbekommen, so wie man liest. Aber gut, anyway, in jedem Fall, seitdem die Punkte abgezogen worden sind, hat das Nottingham sehr gut gemacht. Also ist sowas wie ein Effekt eingetreten. Einmal haben sie verloren gegen Tottenham, da ist ihnen das in der zweiten Hälfte entglitten. Ansonsten 4-mal nicht verloren und nochmal deutlich gerader gezogen, was sowieso schon zu erkennen war unter Nuno Espirito Santo, nämlich, dass sie es etwas mehr konterzentriert spielen wollen. Also starker Fokus auf Umschalten, starker Fokus auf den Gegner kontern ab der zweiten Hälfte, was Nuno Espirito Santo ja immer schon gerne gemacht hat, dass er sich einstellt auf den Gegner und dann im zweiten Durchgang 1-2 Änderungen vornimmt, sei es jetzt personell oder vor allen Dingen in der Herangehensweise, um dann einfach gut zu punkten gewissermaßen. Und dann ist jemand wie Chris Wood in außerordentlich guter Form. Der hat dann gegen Tottenham erstmals minimal zu prassen begonnen mit seinen Möglichkeiten. An sich war das aber eine Effizienz von runden 47% die ganze Zeit über. Also wahnsinnig gefährlich, der Typ, mal wieder. Also das ist die x-te Auferstehung von dem und das ist x-te Mal, dass der in genau so einem System dann funktioniert. Und das, obwohl Taiwo Awoniyi zum Beispiel eben nicht mit dabei sein kann, verletzungsbedingt. Gibbs White wäre sogar ein Ausnahme Herausforderer für Player of the Season, weil er wirklich unglaublich wichtig und gut spielt und vieles auf sich zieht, wahnsinnig dynamisch sein kann. Callum Hudson-Odoi sieht gut aus, auf eine Weise inzwischen, die ich nicht mehr dachte, bei ihm zu sehen, weil mir die Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Und der war ja auch zu Leverkusener Zeiten einfach kaputt körperlich. Der sieht auch gut aus, spielt jetzt endlich auf dem linken Flügel, auch das passt ganz gut. Die haben einen Verteidiger drin in Murillo, den jagen sie ja in Spanien, also sowohl Barca als auch Real Madrid sollen großes Interesse haben. Der würde für mein Dafürhalten sogar eher zu Atletico passen. Der macht Spaß, so, der spielt so ganz fiese Killer-Diagonalbälle, und zwar kostet es, was es wolle, der schlägt die einfach lang und weit und der macht Spaß, also hat so einen besonderen Flair an sich. Danilo im Mittelfeld gefällt mir wieder gut, der war letztes Jahr in der Rückrunde schon mal sehr, sehr stark, hatte dann einen völligen Durchhänger, hat überhaupt nicht mehr funktioniert und gefällt mir gerade wieder einigermaßen gut, seit 2-3 Wochen jetzt auch. Also ich weiß nicht, ob es zusammenhängt, würde mich aber wundern, wenn nicht. Das ist natürlich motivatorisch mit wahrscheinlich das Leichteste, was man machen kann. Und das sagt man ja Nuno Espirito Santo sowieso nach, dass das seine große Fähigkeit ist, Leute gehend zu machen. Und ich würde schon auch tippen, dass das daran hängt, dass der gesagt hat, passt auf, also eigentlich sind wir weg, aber da liegt die Chance drin und jetzt zeigen wir es denen allen einmal mehr.
Sehr interessant. Ja, ich bin gespannt, wie das bei Nottingham weitergeht. Überhaupt, der Abstiegskampf in allen Ligen ist gerade interessant. Also da hätte man vorhin bei Udine, wir hatten dann nicht mehr die Zeit, diese Ausfahrt auch noch zu nehmen, aber auch sehr interessant, hier in der Premier League definitiv auch. Also ja, ich habe das Gefühl, da werden wir noch öfter drüber sprechen. Jetzt schauen wir noch kurz auf unsere Awards und wir feiern die jetzt nacheinander, feuern wir die je Liga raus. Jetzt dann drehe ich nicht mehr die vielen Extraschleifen noch. David, du darfst gerne beginnen. MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags. Was gibt's da noch zu sagen?
Ja, also ich habe als Man of the Match habe ich einen Menschen mitgebracht, von dem ich ehrlich gesagt zugeben muss, ich weiß noch nicht mal genau, wie man ihn offiziell ausspricht, weil er ist Georgier. Ich kann kein Georgisch. Ich spreche ihn jetzt aus, wie die Franzosen ihn aussprechen, nämlich Georges Mikotadze. Also er schreibt sich Georges Mikotadze auf Deutsch. Wie gesagt, ich weiß es nicht. 23 aus Georgien, ist auch Teil des Nationalteams, dass er jetzt bei der Euro dabei ist. Wir sind ja ein Bildungspodcast hier, ja. Also neben den zwei georgischen Superstars aus Neapel und Valencia kennt ihr jetzt auch noch einen dritten. Ist bei Metz aktuell wichtigster Spieler des Teams, hat 7 Tore in 7 Spielen geschossen, unter anderem die 2 gegen Lens am Wochenende, deshalb habe ich ihn jetzt hier gekürt, hat Lens von seinen Europa-Ambitionen abgehalten. Metz dafür ist im Abstiegskampf, struggelt da gerade, schöpft da jetzt wieder Hoffnung, haben einen harten Fight mit Le Havre und Lorient. Und Mikotadze hat den Spitznamen Roi Georges. Also König George oder König Georg, was insofern ein bisschen bizarr ist.
König George.
König George, weil es gab nie einen König Georg in Frankreich. Beziehungsweise es gab 3, die sich König von Frankreich genannt haben, aber das waren die 3 Georgs von Großbritannien im 17., 18. Jahrhundert, alle aus dem Haus Hannover. Die haben sich alle noch König von Frankreich genannt, weil sie ja da im Hundertjährigen Krieg hatten sie ja Besitztümer. Und dann hat England gesagt, ja, wir sind aber immer noch König von Frankreich. Bis dann besagter George III. Hat dann gesagt, nee, also den Titel, den brauchen wir nicht mehr, den legen wir jetzt ab, nachdem sie ja schon sehr, sehr lange auch da nichts mehr hatten. Vorbild für die Franzosen kann der aber auch nicht sein, weil der hat Napoleon besiegt. Also das ne, und hat den Kolonien abgenommen. Das geht ja überhaupt nicht. Insofern ein großes Rätsel, warum Franzosen jemanden Roi Georges nennen. Ich weiß es nicht. Aber dieser Georg jedenfalls ganz wichtig. Er war eigentlich an Ajax schon verkauft, kam im Winter als Leihspieler zurück und ist jetzt die Hoffnung für Metz.
Und ich finde das so schön, dass er für Georgien spielt.
Ja.
Kein Unsung Hero. Neben meinen Witzen.
Unsung Hero. Wo hab ich ihn denn jetzt? Verdammt nochmal.
Wir gehen nach Brest.
Ich weiß, genau. Zu Marco Bizot. 33 Jahre, kommt aus Holland. Und ist eigentlich, streng genommen, ist er gar nicht unbedingt so unsung. Er ist tatsächlich einer der besten Torhüter der Liga. Ist ein Grund, warum Brest gerade da oben steht, wo sie stehen. Ich habe ihn aber als Unsung genommen wegen seiner persönlichen Geschichte. Also wie gesagt, er war vorher bei Alkmaar, hat seinem Agenten gesagt, ja, er will mal im Ausland spielen unbedingt. Ich hätte gern einen Club mit Sonne und Strand, hat er gesagt. Und dann kam Brest und hat gesagt, na gut, also Sonne ist hier nicht immer, Strand haben wir. Und der stammt aus einer Familie, die einen Verein für Flüchtlingshilfe gegründet hat. Das hat er auch selbst gemacht. Er hat Flüchtlingen geholfen, unter anderem, und jetzt kommt meine Anfangsstory, einem Flüchtling aus Eritrea, da hat er so bei Papieren geholfen und so weiter. Und er hat dem Mann gar nicht erzählt, dass er Torwart ist, also damals noch bei Alkmaar, ne? Hat ihm aber 2 Tickets geschenkt, Amsterdam gegen Alkmaar. Da war der anscheinend total happy und war dann beim nächsten Spiel dabei. Das Problem war, dieser Mann war ganz großer Ajax-Fan. Und beim nächsten Treffen hat er dann gesagt, boah, wir haben verloren, weil der Torwart von Alkmaar war so gut. Und jetzt bin ich total traurig. Und er hat es also offenbar nicht aufgelöst, dass er dieser Torwart ist. Fand ich eine ganz, ganz wunderschöne Anekdote. Scheint aber auch wirklich sehr beliebt zu sein. Mhm. Guter und damit Mann. Genau, kommen wir zum Moment des Spieltags. Da spielt eben jeder Torwart auch nochmal eine Rolle. Moment des Spieltags war das gesamte Spiel Lyon gegen Brest. Das ist 4-3 für Lyon ausgegangen. Das fing sehr harmlos an. Da ist Tolisso für Lyon in Führung gegangen, stand zur Halbzeit 1-0 und dann bricht die Hölle los, weil Brest plötzlich 3-1 führt, 3 Tore von 8 Minuten. Die haben auch nochmal gezeigt, warum sie wirklich da nach wie vor da oben stehen an zweiter Stelle. Pressing, Stellungsspiel, Konter und so, alles ganz toll gemacht. Und dann plötzlich dreht Lyon auf und dann schießen die 2 Tore in 10 Minuten. Und das ist immer noch nicht der Höhepunkt, weil in der 86. Minute geraten dann Les Melou von Brest und Taliafico von Lyon aneinander. Da nach einem Foul bleibt dann Les Melou liegen und Taliafico wittert halt Zeitspiel, 86. Minute und hebt ihn so richtig im Ringerstil am Arm, am angewinkelten Arm fast komplett in die Höhe. Dann geraten beide im Handgemenge aneinander und der Schiedsrichter gibt beiden rote Karte, schickt sie beide vom Feld. Total vogelwilde Schlussphase und dann müsste besagter Torwart Bizot eigentlich vom Platz fliegen in der 97. Der geht mit den Knien voran in den Gegner rein. Es gibt eine lange VAR-Szene und es gibt offiziell einen Elfmeter. Der ist dann in der 106. Minute, also 90 plus 16, wird er ausgeführt und dann siegt Lyon in der 90 plus 16. Minute mit 4-3.
Moment, so, aber der Elfmeter und das Foul war in der 96. und die Ausführung war dann erst in der...
In der 97. genau, ja.
Das heißt, die haben 10 Minuten dann gebraucht.
Ja, mit VAR und allem.
Kann ich nochmal den Kölner Keller sehen? Sehr gut. Das ist doch schön, wenn so Sachen relativiert werden. Also dieses Spiel, das hat sich definitiv gelohnt.
Genau. Und um das einzuordnen, also Brest auf Europakurs, trotzdem wäre die erste Teilnahme seit 74 Jahren. Und ist auch wirklich eine tolle Mannschaft. Also so vom Spektakel her, haben Vortag 4-3 gegen Metz gewonnen. Und Lyon hat aber seine Europateilnahme auch noch selbst in der Hand. Die sind ja im Finale gegen PSG im Pokal. Das heißt, entweder schaffen, also nochmal, Lyon, ja, das ist die, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, die sind abgestiegen. Mhm. Die sind sicher abgestiegen, hatte ich erzählt. Und das sah auch danach aus, die könnten es mittlerweile schaffen, auf die Europaplätze selbst zu kommen. Und selbst wenn sie nur einen Platz dahinter kommen, können sie sagen, ja gut, wenn wir gewinnen den Pokal, dann sind wir drin. Und wenn PSG gewinnt, sind wir auch drin, weil dann
ja. Sehr gut. Stark. Gut. Sehr gut. Damit sind wir mit der Liga durch. Jetzt frühstücken wir La Liga ab. Alex, MVP, Unsung Hero und Moment bitte.
Wir bleiben in Georgien. Wir haben uns nicht abgesprochen, David und ich, aber ich habe auch einen Georgier dabei. Ja. Und zwar Georgi Mamardaschwili. Also auch da kannst du jetzt einen kleinen Namenswitz machen, Max, wenn
fällt
du willst.
Mir
das ist der Torwart von Valencia, der eine starke Serie vorzuweisen hat, die vielleicht so ein bisschen untergeht, also auch in Spanien untergeht. Er hat seit 7 Spielen kein Gegentor mehr kassiert mit Land und Verein. Also mit Valencia sind es 5 Spiele am Stück. Davor, glaube ich, hat er 2 kassiert und davor auch 2-0. Also er hält da einfach die Kiste sauber. Und mit Georgien, die haben ja die Playoffs gewonnen, sind bei der Euro dabei, beide Spiele auch 0 gespielt. Also 7 Spiele in Folge, kein Gegentor, wirklich eine beachtliche Leistung. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, was da irgendein Rekord sein könnte, aber es ist eine durchaus beachtliche Serie. Er hat auch 3 von 5 Elfmetern in der Saison gehalten, hat insgesamt 12 Mal für Valencia schon 0 gehalten. Also das ist ein richtig, richtig guter Mann im Tor von Valencia und Valencia auch deswegen beachtenswert. Die sind so ein bisschen Augsburg-mäßig, schnuppern die an Europa und das konnte man auch nicht so richtig erwarten. Mhm. Ne? Chaos-Club letztes Jahr knapp dem Abstieg entronnen und ich hätte auch gedacht, die werden wieder richtig Probleme haben. Aber könnten eben nächstes Jahr europäisch spielen. Ich glaube, 7. oder 8. sind sie aktuell. Und da schiebt sich ja dann wahrscheinlich auch ein Platz nach unten durch, ne? Dann könnten sie in der Conference League dabei sein. Bilbao hat ja die Copa gewonnen. Und deswegen, hat Valencia eine sehr, sehr gute Saison. Und ein Grund ist eben der Torhüter Mamardaschwili, der Georgier, der da eine sehr, sehr starke Leistung zeigt.
Sehr, sehr schön. Dein geteilter Unsung Hero und MVP.
Denn so nee, das ist Unsung Hero. Ich habe es dann doch nochmal, Unsung, weil ne, man liest nicht so viel davon. Ich mache es minimal kurz. MVP muss Ernesto Valverde sein, der Copa Champion Coach vom Athletic Club aus Bilbao, der jetzt mit denen die Copa gewonnen hat. Bei Barca ja auch damals 2-mal Meister geworden, Pokal gewonnen. In Piräus, glaube ich, auch Meister gewonnen, Pokal gewonnen. Also wirklich ein ganz, ganz großer Erfolgscoach. Ich musste da bisschen dran denken. Sehr viele große Vereine suchen ja einen Trainer im Sommer. Warum wird Valverde eigentlich nicht genannt? Ähnlich wie in Italien, ne? Wo du dir denkst, da ist jemand bei Atalanta, der auch keinen schlechten Job macht, aber irgendwie so richtig kommt der Name nicht vor in Europa, wenn es darum geht, die Top-Vereine zu besetzen. Das ist eh bei Ernesto Valverde ähnlich. Und deswegen wollte ich ihn hier als MVP dann doch nennen, wenn er mit seinem Verein da diesen Triumph nach 40 Jahren schafft, dann muss er MVP sein.
Finde ich sehr gut. Und dann hast du uns aber auch noch einen Moment mitgebracht.
Ja, sportlich nicht so relevant. Osasuna ist im Mittelfeld, kann ich absteigen, kann ich nach oben und ob sie jetzt gewinnen oder verlieren. Valencia war beteiligt, das war die 97. Minute, Osasuna gegen Valencia. Osasuna hat einen Elfmeter bekommen. Ante Budimir, der Ex-St. Pauli-Spieler, tritt an, hat 3 Gedanken gleichzeitig. Alle 3 davon sind nicht so prickelnd, aber die Mischung wird dann zum Chaos und dann stolpert er diesen Elfmeter dem Torhüter in die Arme. Also er wusste wirklich nicht, was er machen soll. Macht er diesen Stutter-Step-Elfmeter, ne? Diesen Ausguck-Elfmeter von Jorginho und Lewandowski und wie sie alle heißen. Oder schießt er normal oder reagiert er auf den Torwart und dann stolpert er beim Schießen und stolpert den Ball kläglich in der 97. Minute dem Torwart in die Arme. Es wäre sonst das 1-1 gewesen. Also so haben sie 0-1 verloren. Also der Zone hat es, glaube ich, auf Twitter X geteilt, die Szene. Wirklich Slapstick pur und mit der peinlichste Elfer Fehlschuss wahrscheinlich aller Zeiten.
Mal
einen Superlativ raushauen hier.
Ja, hatten wir heute noch nicht so viel, ne? Bester Verteidiger, den ich jemals gesehen habe und so weiter. Aber es ist ja schön, dass nicht nur Manchester City in die Tormitte schießt und dann wird einfach pariert. Aber da wollen wir jetzt nicht wieder zurückgehen. Wir holen uns noch schnell von Christian MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags.
Ja, MVP hätte man Skamaka nehmen können, der an der Anfield wohl zweimal getroffen hat, das dritte mit eingeleitet hat und jetzt in der Liga gleich ein Tor und Assist nachgelegt hat, aber Atalanta hatten wir ja schon gerade eben. Deswegen bleibe ich in der Schiene, auf der auch gerade Alex war, erfahrene Trainer, Sir Claudio Ranieri, mittlerweile ja in Cagliari unterwegs. Und Cagliari positioniert sich gerade in den letzten Wochen sehr, sehr gut im Abstiegskampf. Das ist angesprochen, wahnsinnig eng. 6 oder 7 Mannschaften, die da innerhalb weniger Punkte sind. Und Cagliari hat am Wochenende 2-2 in San Siro gespielt bei Inter. Zweimal nach Rückstand zurückgekommen, hat in der 95. eine Riesenchance aufs 3-2. Hat in der Woche davor, kurz vor dem Liverpool-Spiel, Atalanta geschlagen. Hat gegen Napoli auch gepunktet vor kurzem. Und das Besondere daran, deswegen der MVP, in den letzten 8 Spielen nur einmal verloren und vor diesen 8 Spielen hat Ranieri seinen Rücktritt angeboten, weil er gemeint hat, die Mannschaft braucht so ein Signal und die Mannschaft hat ihn dann super bewegt zu bleiben, der Verein auch und der erfahrene Fuchs hat anscheinend die richtigen Knöpfe gedrückt und seitdem eben, wie gesagt, 8 Spiele, nur eine Niederlage, Punkte gegen die Top-Clubs. Am Wochenende kommt Juve, wäre ich nicht überrascht, wenn sie gegen Juve auch was mitnehmen. Dementsprechend, ja, sie sind weiter mittenhin drin im Abstiegsrängen, aber sie haben so ein kleines Polster und sind auf einem sehr guten Weg, deswegen Ranieri mit all seiner Erfahrung der MVP.
Stark. Und wer ist denn Unsung Hero?
Unsung Hero, nehmen wir mal ein bisschen was anderes. Der Unsung Hero ist der Vertrag von Luis Alberto von Lazio. Der wurde vergangenen Herbst verlängert. Luis Alberto hat, kurz zur Einordnung, Luis Alberto, einer der wichtigsten Spieler seit Jahren bei Lazio. Gerade als im letzten Sommer ja Milinkovic-Savic verkauft wurde, er und Immobile so die zwei großen Identifikationsfiguren. Luis Alberto hat seinen Vertrag im Herbst verlängert bis 2027. Und jetzt, am vergangenen Spieltag, stellt er sich direkt nach dem Spiel vor die DAZN-Kameras und sagt, übrigens, das wird mein letztes Jahr in Rom. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr hier sein. Es ist Zeit, er möchte keinen Cent vom Verein. Es ist Zeit, hat er gemeint, dass sozusagen das Geld, das ihm per Vertrag zusteht, anderen zugutekommt. Also hat wirklich einen ganz klaren Cut gezogen, nochmal, nachdem er vor ein paar Monaten den Vertrag bis 2027 verlängert hat. Ja, und die Reaktion von Lazio hat nicht lange auf sich warten lassen, von Herrn Lotito, dem Präsidenten, der gemeint hat, ja, erstmal Kollege, bring uns einen Verein sozusagen, der uns eine Ablöse zahlt. Ablösefrei gehen kannst du dir abschminken. Wir sind ein börsennotierter Verein. Also du erzählst hier öffentlich Geschichten, die ja logischerweise auch sozusagen unserer Wirtschaftlichkeit sehr in die Quere kommen. Deswegen bin ich gespannt, wie die ganze Nummer ausgeht. Luis Alberto scheint fest entschlossen zu sein. Die letzten Jahre gab es auch immer wieder schon mal Gerüchte, dass er zurück nach Spanien möchte. Aber ich bin gespannt, wie beide Seiten das jetzt irgendwie so lösen, dass das sozusagen passt. Ich kann die Lazio-Seite auch komplett verstehen. Also Luis Alberto ist ein Spieler mit einer gewissen Klasse, auch wenn er mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Also da ist es logischerweise auch für Lazio mehr als nachvollziehbar, dass da dann halt auch eine gewisse Ablösesumme noch heranzubringen, zu karren sei. Also ganz kuriose Szene. Mal schauen, wie uns die über den Sommer noch beschäftigt.
Ich habe nur eine Nachfrage dazu und die ist aber auch extrem wichtig. Sagt man auch im Italienischen, XY hat Vertrag?
XY, nein, sagt man nicht. Nee, leider nicht.
Ich liebe Italienisch.
Leider nicht.
Ich habe selbst auch schon verwendet, diese deutsche Formulierung. Gut, was ist dein Moment des Spieltags?
Der Moment liegt in der Zukunft, aber in einer sehr nahen, nämlich am kommenden Montagabend findet in San Siro das Derby Milan gegen Inter statt. Das ja immer eine große Sache ist und dieses Jahr könnte es eine noch größere Sache sein, denn Inter kann Meister werden. Und das im Derby, im Auswärtsderby, also Milan hat Heimrecht, dass Inter Meister werden wird, steht außer Frage. Aber jetzt haben sie halt auch noch diese Möglichkeit, wirklich im Derby bei Milan auswärts das Ganze einzutüten. Logischerweise ist da der volle Fokus drauf. Inter seit dem Champions League aus gegen Atletico in der Liga jetzt ein-, zweimal auch so ein bisschen, sag ich mal, lala, weil sie halt, ja, das war logisch ein riesen Rückschlag für sie und jetzt, das war klar, aber dass die Meisterschaft sozusagen nur noch mitzunehmen ist. Und ich glaube, der Fokus für Montag wird sehr, sehr groß sein. Inter legt alles darauf hin, im Derby des Cups, erst einmal in der Geschichte des Mailänder Derbys, dass eine Mannschaft im Derby Meister geworden ist. Und ja, dementsprechend bei Milan kommt ja noch dazu, die spielen eben heute Abend das wichtige Europa League Rückspiel noch in Rom, also die haben die nicht nur körperliche, sondern auch mentale Belastung und Inter ist die ganze Woche jetzt schon im Vorbereitungsmodus, da läuft logisch im Hintergrund auch schon die großen Vorbereitungen zu den ganzen Scudetto-Feierlichkeiten, die so oder so kommen werden, aber eben Inter wird alles daran setzen, das Ganze im Derby einzutüten, sie müssen dazu gewinnen. Also mit einem Sieg wären sie es mathematisch, ansonsten wären sie es kurz darauf. Montagabend, Montag deshalb, weil Milan eben am Donnerstag noch spielt und deshalb das Spiel nach hinten geschoben wurde.
20.45 Uhr, ich nehme an, wird man sehen können auf DAZN.
Definitiv, genau.
Na, da freuen wir uns doch drauf. Und dann freuen wir uns jetzt noch auf MVP, Unsung Hero und Moment des Spieltags von Uli.
Ich fange mal mit dem MVP an und nehme Alexander Isak, weil ich fürchte, dass er sich sonst wieder verletzt und ich ihn nie wieder nennen kann. Nee, im Ernst. Also der ist gerade gesund und da sieht man mal, was in dem Körper steckt, was mit dem Typen grundsätzlich los sein könnte. Hat jetzt das 6. Heimspiel in Folge getroffen, hat über 20 Tore schon in allen Wettbewerben erzielt, ist im Moment einer der Gründe, dass es für Newcastle doch nochmal so aussieht, als könnten sie Richtung Europa gehen, wahrscheinlich eher Europa League als irgendwas anderes, also Champions League halte ich jetzt nicht mehr für realistisch, aber das wäre wahrscheinlich in dieser Saison das höchste aller Gefühle, wenn sie das hinbekommen würden und da trägt er einen starken Anteil dran, ist sowas wie der perfekte Stürmer eigentlich für das System von Newcastle, wird aber auch für ganz, ganz viele andere Vereine interessant werden, wenn der weiter so performt und weil es das in seiner Karriere eben einfach noch nie gegeben hat und weil er aber grundsätzlich aus so oft schwierigen Situationen dann doch wieder so stark zurückgekommen ist, sei der jetzt hier stellvertretend mal auch für Newcastle genannt.
Sehr gut. Und wer ist dein Unsung Hero?
Da musste ich ein bisschen überlegen, für wen ich mich jetzt letztlich entscheide. Hatte kurz mal gedacht, David Moyes, weil über den singt wahrscheinlich echt niemand jemals Lieder. zu Recht auch irgendwie, wenn man also Art und Weise des Fußballs sieht, aber es funktioniert einigermaßen. Aber wahrscheinlich wird dann doch wieder viel gesungen am Donnerstagabend, deswegen lasse ich das mal bleiben und geht zu Timo Werner.
Über den gibt's Lieder, aber keine positiven.
Well played, Sir. Well played. Einfach auch da aus dem Grund, seitdem der bei Tottenham ist, spielt er. Mal Stamm, mal nicht. In den letzten Wochen ist er sogar Stammspieler geworden, hat sich ziemlich klar vor Kulusevski festgesetzt im Moment auf der linken Seite, hat eigentlich eine ganz gute Chemie, vor allen Dingen mit Brandon Johnson. Und wenn man sich die Zahlen so anguckt, dann ist der so alle 100 Minuten im Schnitt an einem Tor beteiligt, wie auch immer, geartet. Und es ist wie immer auch bei Timo Werner, da sind ein paar Dinge dabei, die sind gut. Und ein paar, die sind einfach bei ihm nicht gut, die werden auch nicht mehr gut. Und die sind auch im Spiel dabei. Also als Beispiel gegen Nottingham waren es 5 Flanken zwar in der Partie, aber zeitgleich 14 Ballverluste. Trotzdem sorgt der mit seiner Art und Weise, wie er spielt, mit seinem Tempo auf dem Flügel dafür, dass, weil er selber manchmal, glaube ich, nicht genau weiß, wo es hingehen soll, auch der Gegner das nicht ganz genau weiß. Und worauf ich hinaus will, warum Unsung, weil erstens darüber in Deutschland wenig berichtet wird und wurde, über die Dinge, die halt nicht zählbar sind. Und das andere ist, dass es gibt eine Kaufoption, die soll wohl so bei 15 Millionen Pfund liegen. Und das ist zum aktuellen Zeitpunkt für Tottenham, glaube ich, eine klare Sache, dass man den verpflichten muss, so viel wie Postecoglou mit ihm spielt. Er kommt mit dem Tempo klar, als dann wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, Auffüllspieler im Kader oder Joker oder eben für gewisse Situationen, glaube ich, dass da kein Zweifel dran besteht, dass sie den verpflichten.
Und dein Moment des Spieltags noch?
Der ist relativ leicht. Da habe ich parallel gestreamt, habe es mir dann im Nachhinein nochmal angucken müssen. 4 Tore von Cole Palmer gegen Everton. Also das ist allein schon mal fast unmöglich, gegen Everton 4 Tore zu machen beim 6-0. Und der hätte natürlich auch das MVP herhalten können, weil ohne den wäre Chelsea anderswo. Aber hat, glaube ich, das Momentum für sich alleine aufgrund der 4 Tore jetzt gepachtet, dass alle nochmal drüber gesprochen haben. Da hat Guardiola vielleicht einen großen Fehler gemacht, da hat Chelsea vielleicht einen großen Stil gemacht, obwohl der viel Geld gekostet hat. Bei Chelsea verlässt man sich etwas viel auf den, finde ich, was nicht sein Fehler ist. Im Gegenteil, das ist ein sehr guter Spieler. Aber sei nochmal zu nennen, das ist schon, wann immer jemand 4 Tore in einem Spiel macht, das ist besonders, ne? Und deswegen am Montagabend, das ist ja in England eine Zeit, die man sehr gerne hat. Deswegen schöner Moment.
Sehr muss schön. Übrigens ganz, ganz kurz noch den Bogen zum Anfang schlagen. Also Will Still ist großer West Ham-Fan, das ist hinterlegt. Ja. Sollte West Ham da mit David Moyes irgendwie unzufrieden sein und einen Experiment wagen, der würde, würde mit Kusshand kommen.
Das glaube ich gerne. Bei West Ham, was ich höre, ist man sich immer noch unentschieden. Also Steiten ist nicht David Moyes größter Fan, aber David Moyes auch nicht Steitens größter Fan.
Sehr gut, hätten wir das auch noch geklärt. Ihr drei, ihr vier inzwischen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich. Die genaue Begrüßung, die schenken wir uns. Wir müssen schnell fertig machen. Ich danke auch Steve, Jan, Benedikt Geißler, Paul D., Nelson, Toni S., gar kein Fußballfan und Cara. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell. Alles, was wir hier machen, ist von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Rasenfunk.de/supportersclub, da könnt ihr uns unterstützen. Und bitte tut das auch, indem ihr Folgen wie diese hier weiterempfehlt. Die Ligatour müssen immer noch mehr Leute hören. Ich sage es euch. Liebe Hörer, trotzdem danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.